Wo soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
Blue Milk Blues.
Herzlich willkommen zur 122. Folge Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi und freue mich wie immer, dass ihr zuhört. Heute wollen wir Folgen 4, 5 und 6 von Andor Staffel 2 besprechen. Wir werden heute ein kleines Experiment wagen. Es ist jetzt Montagabend und morgen möchte ich diese Folge eigentlich veröffentlichen, damit sie raus ist, bevor es am Mittwoch weitergeht. Das heißt, wir werden dieses Mal das ganze Ding wirklich roh und ungeschnitten rausballern, was ich normalerweise echt nie mache. Das heißt, ihr werdet jetzt sämtliche Ass hören, sämtliche Stuhlknarzer, Kindergeschrei im Hintergrund und so weiter und so fort. Damit müsst ihr jetzt leben. Und die Frage ist, da wird uns natürlich euer Feedback auch interessieren, ob man das denn überhaupt merkt. Weil wenn man es nicht merkt, dann werde ich mir die ganze Arbeit in Zukunft sparen und das immer ungeschnitten raushauen. Aber schauen wir mal. Sagt uns Bescheid, wie es sich so anhört dieses Mal. Wir sind zu zweit dieses Mal, nicht zu dritt. Katharina ist mit dabei und ich freue mich jetzt auf eine ganz gemütliche Runde. Hi.
Hi, schön, dass ich wieder hier bin. Ich habe es auch sehr geliebt, dass du dir gerade so die Hände gerieben hast, wie so ein Dieb, der sich gerade auf den Weg macht. Nein, krass. Also ich meine, es ist ja auch einfach auf viel Arbeit, sich erstmal die drei Folgen reinzuziehen, sich eine Meinung über sie zu bilden und dann halt auch jede Woche aufzunehmen. Ich meine, wir hatten das letzte Woche schon, dass ich das eigentlich ganz gut finde, dass wir immer diese abgeschlossenen Dreier-Arcs bekommen bei Andor. Aber ja, als Podcaster ist es nochmal ganz andere Leistung, die man da erbringen muss.
Ja.
Wenn man so was Nerviges hat wie so ein Leben, ne? Also so mit
Familie, das geht gar nicht.
Und Arbeit und anderen Dingen, ja, die da so passieren.
Ja, und jetzt einen Monat Urlaub nehmen für Andor ist halt auch übertrieben. Insofern, da müssen wir jetzt durch.
Das wäre absolute, nicht Luxusproblem, sondern was ist das Gegenteil davon? Keine Ahnung. Also es wäre wahrscheinlich der Luxus an sich, wenn man sagen könnte, ey, für die Serie nehme ich mir einen Monat frei.
Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja.
Nee, der ultimative Ausdruck von, ich kann es mir leisten.
Devotion. Ja, nee, bei mir, ich habe es tatsächlich ein bisschen bereut. Ich habe, übrigens hier, ne, weil wir darüber gesprochen haben letztes Mal, also ich bin um 5 Uhr morgens dieses Mal aufgestanden am Mittwoch. Und okay. Nachdem mir dann tatsächlich eine halbe Stunde ungefähr gefehlt hat im Vergleich zur Woche davor, habe ich gedacht, so, also dann schaust du dir die jetzt ununterbrochen an, weil ich habe bei den ersten drei Folgen tatsächlich immer mal wieder, weil ich Notizen gemacht habe, so immer mal wieder auf Pause gedrückt, dann was aufgeschrieben und so. Dieses Mal hatte ich mich jetzt dann entschieden, nichts mitzuschreiben, sondern diese drei Folgen einfach mal so auf mich wirken zu lassen. Und da ist das Problem, ne, dann stehst du irgendwie da und hast halt überhaupt keine Notizen, kannst dich kaum noch dran erinnern, was ist jetzt eigentlich gerade nochmal passiert. Und jetzt habe ich die ganzen drei Folgen halt nochmal angeschaut, dann jetzt so, ich war ja im Urlaub ein paar Tage und habe die dann da, wir standen ziemlich lange im Stau, da habe ich dann mal das Tablet rausgeholt und Notizen gemacht und so. Und heute habe ich echt geflucht, weil ich jetzt halt heute so meine ganzen, ich habe handschriftliche Notizen gemacht und die habe ich jetzt halt alle mal irgendwie zusammen abgetippt und so. Und das hat auch nochmal ewig gedauert. So, und deswegen die Zeit, heute jetzt das Ding auch noch zu schneiden, das werde ich mir jetzt sparen. Genau. Jetzt schauen wir mal.
Da hat wenigstens einer von uns beiden seine Hausaufgaben gemacht. Also, hey, Applaus für dich. Also ich habe die Folgen auch zweimal gesehen, aber ich habe bei beiden Malen keine Notizen gemacht, weil ich dann dachte so, ja, mal gucken. Im Zweifelsfall fällt es mir wahrscheinlich ein, während wir drüber sprechen. Aber ich hatte auch ehrlicherweise so ein bisschen Schwierigkeiten in der Meinungsbildung bei diesen drei Episoden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du sie wahrgenommen hast.
Also ich hatte tatsächlich, als ich dir zum ersten Mal angeschaut habe, so ein bisschen einen Durchhänger und habe mir danach erstmal gedacht so, Ich glaube, von all den Arcs, die wir bisher gesehen haben, ist es so, den ich am unterwältigsten fand. War so meine erste Reaktion, weil wenn man sich jetzt die anderen so alle nochmal in den Kopf ruft, also hier den Nakina 5 und Aldani, die haben halt alle ihre Monologe, für die es dann in den Krieg ziehen würdest. Die haben alle ihre krassen Momente und ihre ganz toll geschriebenen, ganz toll gespielten Momente, wo man danach auch sagt, so wenn man auf Staffel 1 nochmal zurückgeblickt hat, wo man gesagt hat, ja, okay, krass, Nakina, das war der Arc, wo I can't swim und so weiter, und dann Eye of Aldani und danach der finale Arc dann mit dem krassen Dialog von Luthen. Und da ging es mir so, ich habe irgendwie so im Nachgang, als ich diese drei Folgen gesehen hatte, so gefragt, so, okay, was waren denn jetzt so die großen Momente so in diesen drei Folgen, die so total hängen geblieben sind oder wo man auch in 2 Jahren irgendwie noch denkt, so, ah, weißt du noch, wie krass das war? Deswegen hätte ich so spontan diesen Arc irgendwie so relativ unten eingereiht, vielleicht mit den ersten 3 Folgen der ersten Staffel. Allerdings habe ich vieles entdeckt und mir haben sehr viele Sachen sehr, sehr gut gefallen, als ich es zum zweiten Mal nochmal angeschaut habe und so ein bisschen auf ein paar Sachen geachtet habe und man den Arc jetzt auch so quasi nimmt als das, was er ist. Also so insgesamt bin ich jetzt doch wieder sehr zufrieden und sind viele coole Sachen drin, finde ich.
Ja, ich muss gestehen, mir ging das auch so. Ich habe die Folgen erst am 1. Mai dann gesehen, das war dann der Donnerstag. Aber ich weiß auch noch, dass ich dann da saß, ich habe das dann tagsüber geguckt und war so, ja, es sind 3 Folgen. Und habe mich dann erstmal mit anderen Dingen beschäftigt und dann habe ich sie am Sonntag dann nochmal geschaut. Und wie du schon sagtest, auch bei da war es so, weil die Szenen an sich und auch die Handlung sich gefühlt mit Schneckentempo vorwärts bewegt, zumindest in den Episoden, was ist es dann, 4 und 5, zumindest kam das mir so vor. Vor allen Dingen, wenn es um Bix und Cassian geht, aber auch dieser ganze Plot of Gorman, wo ich, glaube ich, vielleicht auch erwartet habe, dass es schon in den 3 Folgen ein bisschen mehr knallt, so nach der Eröffnung. Aber ja, dass da sehr viel Subtext drin ist, dass auch da mal wieder auch in Folge 6 vor allen Dingen Szenen sehr bewusst immer gegengeschnitten sind aus verschiedenen Plotlines, ja, die sich sozusagen im Thema so hervorheben. Trotzdem hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, den roten Faden zu erkennen, anders als bei den ersten 3 Folgen in dieser Staffel. Also was ist so ein bisschen das Werk, das alles so zusammenhängt, weil diese ganze Plotline von Cassian und Bix, da werden wir ja bestimmt auch gleich noch drüber sprechen, sich so ein bisschen, abgesehen von Cassians Besuch auf Gorman, so ein bisschen separat angefühlt hat mal wieder. Also die beiden waren irgendwie so weggeparkt, fühlte sich das an. Ob das wirklich so ist, können wir gleich sehr gerne ausdiskutieren. Mhm. Aber dass ich halt das einzige Thema, über das ich immer wieder nachgedacht habe, dass ich mich fragte, was möchte man mir denn hier erzählen? Ob es halt zum Beispiel auch um dieses Thema der Radikalisierung und Selbstradikalisierung geht, weil ja auch es viel darum geht, dass die Rebellen oder rebellischen Kräfte sich so gegenseitig ausspielen. Also da geht es ja viel auch so um Machtverhältnisse und wer berät wen und wer hat welche Meinung zu welchem Move und wer ist eigentlich am krassesten drauf? Stichwort Saw Gerrera, was auch immer da los war. aber ja, dementsprechend, ich fand es beim zweiten Mal schauen besser als beim ersten Mal, aber es war wirklich gefühlt sehr, sehr langsam. Und ich musste mich ein bisschen drauf einlassen nach der Eröffnung. Also ich dachte, nach diesem sehr energetischen Finale von Folge 3, dass da jetzt schon es gleich mit Karacho irgendwie losgeht. Aber scheinbar ist ja da noch eine Vorbereitungsphase für das, was da auf Gorman eigentlich mal passieren wird. So habe ich mir das zumindest zusammengereimt, weil es ja diesen ganzen Plot gibt mit, irgendwie soll die Gorman Front soll ja irgendwie gewinnen, damit sie halt aufmüpfig werden, aber irgendwie auch nicht, weil alles doch vom ISB irgendwie orchestriert ist durch Cyril. der übrigens dafür einmal Applaus, dass der Mann doch noch was zu tun bekommen hat.
Ja.
Und auch sehr gut inszeniert was zu tun bekommen hat. Aber ja, das war so ein bisschen mein Gedankenprozess, dass ich vielleicht einfach über meine Erwartungshaltung gestolpert bin.
Hm. Ja, ich glaube, es ging ja auch so. Ich meine, wir haben uns ja noch über das Gorman-Massaker da unterhalten beim letzten Mal. Und dann hatten wir ja so, ja, ich glaube, du warst, oder warst Sean, so ja, eigentlich 2 Jahre vor Yavin. Und dann haben wir ja gesagt, ja, dann kommt es erst im übernächsten Arc. Und jetzt kam ja Gorman schon. Und dann haben sie ja dieses Massaker. Also, was in diesem Rebel Alliance Sourcebook als das Gorman-Massaker bezeichnet wird, ist dieses, was sie jetzt auch erwähnen, was vor 16 Jahren passiert ist, dass Tarkin da mit seinem Shuttle auf 500 Demonstranten irgendwie gelandet ist. Und damals war das dann ja so, das war dann so dieser ausschlaggebende Event, der dann Mon Mothma zur Allianzgründung getrieben hat und so weiter. Und deswegen war ich erstmal so ein bisschen überrascht, so, ah ja, Chris, dieses, jetzt nennen sie das dann das Tarkin-Massaker und das war vor 16 Jahren. Und werden diese ganzen Events auf Gorman jetzt dann nochmal in einem weiteren Massaker enden? Oder ich weiß nicht, und genau, ich glaube, ich habe da einfach so viel über diese Dinge auch nachgedacht. Und dann auch so, ob Gorman quasi so das Ferrix dieser Staffel ist. Ferrix war so am Anfang irgendwie und dann kam der große Showdown auf Ferrix und ich weiß nicht, ob es jetzt halt so ist, dass wir im nächsten Arc jetzt nochmal Gorman überspringen und es passiert wieder was anderes und dann kommen wir zurück zum großen Showdown auf Gorman und ich weiß gar nicht, ob ich das im Moment, also wenn du mich so fragst, ob ich das will, so, ach nö, ich glaube, ich habe jetzt genug von Gorman gesehen, jetzt mach mal wieder was anderes bitte. Vielleicht ist es ja auch so, mal sehen. Aber das waren alles so Dinge, wo ich so ein bisschen, genau, wie du jetzt auch beschrieben hast, so ein bisschen mit der eigenen Erwartungshaltung zu kämpfen hatte. Und man ist halt wirklich geprägt von Staffel 1, dass du halt so, ja, sehr, sehr prägnante Story-Arcs hast mit sehr, sehr prägnanten Szenen und Monologen. Und auf der einen Seite, wir haben so ein paar Sachen auch drin, glaube ich, die, die jetzt auch so beim zweiten Mal sehen, schon auch recht prägnant waren oder die mich auch beim zweiten Mal wieder berührt haben. Genau. Also lass uns mal tiefer einsteigen.
Ja, sehr gerne.
Ich hätte gedacht, dass wir es wieder so machen wie beim letzten Mal und auch das, liebe Leute, die ihr uns jetzt zuhört, könnt uns auch gerne euer Feedback geben. Ich habe mir gedacht, ja, lass es uns wieder so an den Charakteren festmachen, dass wir erstmal schauen, was passiert denn mit Bix und Cassian und dann gehen wir die jetzt alle so nach und nach durch. Mal schauen. Ne? Lassen wir uns mal überraschen, ob das jetzt funktioniert oder ob wir es doch mehr nach, keine Ahnung, Schauplätzen hätten organisieren müssen, weil ja auch immer wieder Charaktere zusammenkommen. Lass mal
ich glaube, egal,
treiben.
Ich glaube, egal, wie du es sortiert hättest, es wäre wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, weil spätestens in der, was ist es, Folge 5, du so viel Überschneidungen dann auch in den Ortschaften schon wieder hast, weil Cassian dann auf Gorman ist und dann ist Cyril zwischendurch mal auf Coruscant und so weiter und so fort. Also auch da hätten wir, glaube ich, keine saubere Trennung hinbekommen. Aber es steht ja, also zumindest war das mein Eindruck, ich habe jetzt natürlich nicht genau die Screentime gecheckt, aber es kam mir schon so vor, dass der ganze Handlungsstrang um Cassian und Bix, mal unabhängig davon, dass er halt eben diese Stippvisite auf Gorman hinlegt, doch schon sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Das kann natürlich irren, weil einfach das sehr, sehr, sehr so ein Slowburn war am Anfang in Folge 4. Aber wie ist dein Eindruck gewesen?
Also ich glaube auch, dass Mon Mothma wurde definitiv degradiert, was ihre Screentime angeht in diesem Arc. Und Bix und Cassian jetzt sind sie zusammen, zumindest zu teilen. Und sie bilden ja auch so ein bisschen die Klammer von von diesem Story-Arc jetzt. Also wir steigen mit Bix ein und sie träumt wieder von Dr. Ghost. Und am Schluss schließt das Ganze ja mit ihrer Rache an Dr. Ghost. Und es wird ja auch so eine gewisse Story jetzt erzählt, wie sie mit den Drogen da und zu kämpfen hat und wie sie überhaupt zu kämpfen hat und die meiste Zeit wieder ziemlich fertig ausschaut. Und so ganz am Schluss, wo sie da mit dieser Kapuze da läuft, so ein bisschen ein ähnliches Outfit, wie wir Cassian auch schon gesehen haben ab und zu, wo sie auf einmal wieder so die selbstbewusste Rebellin ist, die dann auch diesen einen Imperialen da einfach niederschießt, wo sich auch so ein bisschen ihre Entwicklung von ich habe Probleme hin zu jetzt läuft's wieder vollzogen hat. Genau, und deswegen ist das für mich so ein bisschen die Klammer von dieser, oder es ist die Klammer dieses Arcs. Und ich finde auch gleich am Anfang, als ihr Dr. Ghost da in ihrem Traum begegnet und zu ihr sagt, everyone has their own rebellion, das ist für mich auch so das Motto oder ein Motto dieses ganzen Arcs, weil halt sehr beleuchtet wird, ne, auf wie viel verschiedene Weisen Rebellion gelebt wird. Und vielleicht auch, ne, wir haben ja Thema Bix und Cassian so auch als Paar. Wir begegnen ja mehreren Paaren in diesen drei Folgen. Wir haben Val und Cinta. Wir haben Dedra und Cyril. Und also das sind für mich so die drei großen Paare eigentlich, wo ganz bestimmte Dynamiken sind und wo auch ganz bestimmte oder an denen man auch ganz bestimmte Opfer für die Sache wieder sieht. Und genau, also deswegen ist für mich, werden in diesem Cassian-Bix-Arc schon auch wichtige Dinge etabliert.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich glaube, beim allerersten Mal schauen war ich halt so ein bisschen überrascht, weil gerade auch dieser Einstieg mit ihr und dem diesem Tagtraum oder diesem Wachtraum von Dr. Gorost wieder und so, ich will nicht sagen, sich repetitiv anfühlte, aber es war definitiv nicht das High-Octane-Start, den ich mir vorgestellt habe für diese Folge. Aber du hast schon recht, so ja, also ich hatte so diesen Eindruck, dass gerade bei ihr, aber auch bei Cassian und zum Teil halt auch in den anderen Plots, zumindest wenn es um die Rebellen ging, ja auch immer wieder diese Frage auftaucht, so von wegen, wie weit ist man bereit zu gehen, weil auch die beiden ja miteinander Unterhaltungen führen. Also dass sie ja Cassian zum Beispiel vorwirft, so ah, du hast diesen einen Soldaten auf unserer letzten Mission erschossen, weil er mein Gesicht gesehen hat, um mich zu schützen und so. Und er ja diese leidenschaftliche Rede darüber hält im Sinne von, hey, ne, er trägt eine imperiale Uniform, er weiß, worauf er sich einlässt, so nach dem Motto, was muss, das muss. Und sie dem ja noch sich so ein bisschen widersetzt. Und ich glaube daher auch so ein bisschen ja dieser Konflikt, zumindest habe ich mir das so zusammengereimt, zwischen Cassian und Luthen dann ja auch entsteht, weil Cassian ja so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, zwischen ich will halt irgendwie so All-in-Rebelle sein, gleichzeitig aber auch Bix beschützen, aber so richtig funktioniert das ja auch nicht so. Du kannst quasi das eine nicht ohne das andere haben oder mit, du kannst das eine nicht machen und das andere gleichzeitig auch. Weil gerade bei dieser Unterhaltung, wenn Cassian ja so überstürzt in diesen Ausstellungsraum von Luthen da ja kommt, da wird das ja irgendwie auch sehr deutlich. Und ja, dass es dann quasi diese Resolution gibt im Sinne von so, okay, sie kann halt nicht weiter in diesem Leid verweilen, mehr oder weniger. Sie muss was tun. Sie kann nicht irgendwie dahin zurück, wo sie hergekommen ist. Ja. So, weil ich glaube, auch das sagt Luthen irgendwie sowas in der Art von wegen, we are not the people we were when we started oder irgendwie sowas. Also, dass sobald du halt einmal drin bist, bist du drin. Und für mich reflektierte sich diese Handlung auch bei einigen anderen Leuten. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal Willman, der ja bei Saw Gerrera irgendwie in Folge 5 dann auftaucht und so, der ja auch so eine Mini-Reise der Radikalisierung irgendwie erlebt in den paar Szenen, die er hat. Oder halt auch eben so Leute wie diese Gorman-Front, die ja scheinbar am Anfang erstmal noch auf Debatten setzen und dann sich denken, ich glaube, wir müssen hier mal was starten jetzt. Weil nur rumlabern hilft halt nicht mehr. Und da dachte ich dann, wie gesagt, beim zweiten Mal sehen, so, okay, ja doch, da war schon irgendwie so, im Englischen würde man sagen, Connective Tissue auch da zwischen den ganzen Handlungssträngen. Deswegen ja fand ich das am zweiten Mal schauen mit Bix und Cassian auch gar nicht mehr so wild. Also auch die Herausforderungen, die die beiden als Paar halt irgendwie haben, die auch zum Teil in Form von Luthen da um die Ecke kommen, weil er ja Bix besucht, während Cassian weg ist und ihr irgendwie so ein bisschen auf den Zahn fühlt, sagen wir es mal so. Und es sich ja schon irgendwie so abzeichnet, als ob er eigentlich so geguckt hat, ob er die beiden entzweien kann oder nicht. Zumindest ist es das, was ich da rausgelesen habe. Also dass ich dann am Ende dachte, so doch, da waren schon noch ein, zwei ganz spannende Sachen dabei. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich fand das sehr befriedigend, dass Dr. Gorst bekommen hat, was er verdient. Nämlich ja. Mit seiner eigenen scheiß Foltermaschine gefoltert zu werden, bevor man ihn, ich nehme an, dass man ihn und sein Labor in die Luft gesprengt hat. Also.
Ja, das ist mir auch beim zweiten Mal anschauen noch aufgefallen, dass Bix auch tatsächlich so ein Detonator hinten an seinen Stuhl dran klebt. Also ich glaube, man kann stark davon ausgehen, dass das genau dieser Detonator ist, den Cassian dann in die Luft jagt. Genau. Ja, also ich finde auch, dass das schon vielleicht auch gerade durch dieses Slow Burn und durch die Langeweile oder durch die Repetition auch nochmal ein gewisses Worldbuilding betrieben wird, welchen Preis die zwei eigentlich zahlen müssen. Also Cassian muss sich dann später von Rylance da sagen lassen, du bist kein großer Revolutionär, oder? Rylance, der da in Saus und Braus vielleicht lebt, natürlich unterdrückt vom Imperium und so weiter, aber wenn du siehst, was Cassian eigentlich opfert für die Sache, wir bekommen ja mit, dass sie in diesem Safehouse da sind und eigentlich ständig auf irgendwelchen Missionen sind und dann immer mal wieder in dieses Safehouse da zurückkommen, was aber auch irgendwie total deprimierender Ort ist. Beide haben irgendwie mit ihren Dämonen zu kämpfen, vor allem Bix. Und ja, ich meine, das Einzige, was ihnen noch bleibt, ist so, ne, sie haben ihre Beziehung. Und jetzt wird's ja mal tatsächlich auch ausgesprochen, dass Bix sagt, ich liebe dich. Und na, also die zwei sind ein Paar und sie versuchen irgendwie angesichts dieser ganzen Umstände ein Paar zu sein. Was wiederum etwas ist, was zum Beispiel Cynthia und Val nicht vergönnt ist, weil, wie Cynthia sagt, sie sind Luthen mehr wert einzeln und deswegen werden sie meistens einzeln eingesetzt. Und da stellt sich dann wieder die Frage so, okay, warum sind denn eigentlich Bix und Cassian dann zusammen? Warum werden die zusammen eingesetzt und nicht einzeln? Also hier ist es vielleicht sogar nochmal was anderes. Würde mich auch interessieren, was du so da denkst. Also sind die zwei stärker zusammen?
Boah, das weiß ich ehrlicherweise gerade noch nicht. Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, in welche Richtung Bix sich jetzt entwickelt. Fest steht halt für mich, dass Luthen definitiv versucht hat, die beiden auseinanderzutreiben in irgendeiner Weise. Und wenn es nur ist, dass er Bix als Ballast für Cassian betrachtet, weil der sich ihr ja verpflichtet fühlt, so.
Ja.
Und dass der deswegen auch, nachdem er ja auf Gorman war so eine, sagen wir mal, wie Luthen es ausdrücken würde, weichherziges Assessment da abliefert, so. Ne, im Sinne von, er ist jetzt halt rücksichtsvoll und vorsichtig geworden, weil Bix gerade so leidet und das hilft ihm halt nicht. Also das ist ja bei diesem Charakter, ich will nicht sagen das Gute, aber das Faszinierende, dass für ihn ja die Sache immer zuerst kommt. Und nicht Menschen und Beziehungen. Und das macht er ja auch immer wieder klar. Und das lebt er, glaube ich, mit ganz viel Genuss an allen anderen Menschen um sich herum halt eben auch aus.
Luthen meinst halt. Du jetzt?
Ja, genau. Ja. Cassian nicht, sondern Luthen, ja, genau. Ja. Dass er im Zweifelsfall, wenn er sich denkt, ein Cassian ist ihm mehr wert oder mehr zunutze, wenn der alleine ist. Ich meine, es war ja schon zumindest für mein Verständnis ein klares Setup, nicht nur, dass er ihn dahin schickt, obwohl er ja schon Plan B hatte. Also der hatte ja eigentlich mehr oder weniger sich schon seine Meinung formiert, bevor er Cassian dahin schickte.
Mhm.
So, und dann halt eben noch bei Bix auf Tuchfühlung zu gehen und dann so, ah, ich wollte dir einen Job anbieten, aber ich glaube doch nicht. Und ne, also sie so ein bisschen zu testen, ob er sie quasi auseinanderbringen kann. Das ist, glaube ich, schon Kern seines Charakters, nur dass die beiden halt sich darüber hinweggesetzt haben. Und ich hatte auch am Ende, ehrlicherweise, wie gesagt, wenn es dann zu dieser Explosion kommt und die beiden da so weggehen von dem Labor, so ein bisschen den Gedanken, so ob die beiden jetzt quasi sich von Luthen lossagen deswegen? Fragezeichen, ne? Also nach dem Motto, uns gefallen deine Taktiken nicht, deswegen machen wir hier jetzt unser eigenes Ding als Rebellen. Aber
hast du, genau, das ist auch eine interessante Frage. Also dieses, sind sie da auf eigene Faust unterwegs mit Dr. Gorst? Mhm. Oder ist das eine neue Mission? Weil sie reden ja auch drüber. Es gibt eine Szene in der 6. Folge, wo Cassian dann noch von irgendeiner Mission redet und so sagst, na klar, kommst du mit oder so. Und ist das jetzt die Mission mit Dr. Gorst? Weil es ist ja auch so, wir sehen Patergas, als der mal mit Herst und Lonnie redet, also ISB, sagt er ja Dr. Gorst, ne, der Militärgeheimdienst hat jetzt Interesse an ihm und die Navy hat irgendeine Einrichtungsverfügung gestellt. Und also Dr. Gorst ist jetzt nicht nur unser Typ, sondern irgendwie so, ne, für mehrere Institutionen. Und Lonnie, kannst ja davon ausgehen, das hat er halt brühwarm an Luthen weitergegeben. Ist es also deswegen, ist das jetzt der neue Auftrag gewesen, jetzt den Gorst da umzulegen? Oder ist das tatsächlich was, wo sie gesagt haben, nee, wir machen das jetzt, weil, ne? Mhm. Und ich bin mir nach dem zweiten Mal anschauen, am Anfang habe ich gedacht so, nee, das haben die jetzt auf eigene Faust gemacht. Ich bin jetzt eher so Team, nee, das war tatsächlich die neue Mission.
Mhm.
Aber ja.
Ich fürchte ja fast dadurch, dass wir ja jetzt wieder einen Zeitsprung von einem Jahr haben werden, dass wir das entweder nie aufgelöst bekommen oder es ist halt so ein It happened off screen. Im Zweifelsfall ist es das, was man sich selber macht, dass halt Luthen dann sich halt gemerkt hat, okay, ich krieg die zwei nicht auseinander, dann muss ich sie wohl halt im Doppelpack beschäftigen. Und im besten Fall, indem sie erstmal ihr Trauma überwältigt.
Genau, also insofern ist es natürlich, wenn, dann wäre das genau die richtige Mission jetzt gewesen für sie.
Hm. Ja. Ich bin, wie gesagt, bei Luthen gespannt, wo der am Ende auftaucht, weil es gibt ja auch, ohne jetzt vorherzugreifen, weil wir erstmal bei Bix und Cassian bleiben wollten, aber diese eine Szene, wenn er mit Claire redet, wo er ja auch darüber redet, dass sie so überwältigt sind von der Situation und so weiter, wo ich dann dachte so, das klingt aber nicht so richtig nach dir. Was ist denn da los?
Ja.
Ja, interessant. Da muss ich, glaube ich, also wenn ich, mein Plan ist, wenn alle Folgen draußen sind, wirklich einmal komplett Andor Staffel 1 und 2 so hintereinander wegzugucken. Und wenn dann mir noch nicht die Augen zu gefallen sind, auch mir dann noch Rogue One hinten dran zu gönnen.
Also wirklich am Stück.
Ja, also das werde ich wahrscheinlich nicht an einem Tag schaffen. Also nicht ohne sehr viel Red Bull wahrscheinlich. Da muss ich dann nochmal genauer drauf achten, weil wie gesagt, meine Lesart war eine andere. Aber ehrlicherweise war das ja auch so die letzte Szene in der letzten Folge dieser Arc, so gefühlte 30 Sekunden. Es war mehr, aber es ging vergleichsweise schnell mit dem Rest des Finales. Da muss ich wirklich nochmal drauf achten.
Also ich finde halt sehr interessant so dieser Kontrast zwischen Cassian und Luthen. Cassian, der tatsächlich nach Gorman geht und von Anfang an ja merkt, nee, die sind unvorbereitet, die sind ungeduldig, unvorsichtig, das sollte man nicht machen. Und das sagt er von Anfang an und dann später erzählt Rylance ja ganz stolz, ja, wir haben da eine Inside-Quelle und so und Cassian sagt ja auch gleich, ne, die streuen die ganze Zeit Falschinformationen und natürlich hat er damit recht. Und also diese Vorsicht von Cassian ist ja komplett bestätigt und gerechtfertigt und trotzdem will Luthen eigentlich, ne, die Einschätzung ist ihm letztendlich völlig wurscht. Er will, dass das passiert. Er schickt Val vielleicht auch ein bisschen als Kanonenfutter, weil ne, die Einschätzung von Cassian wird schon irgendwo stimmen und das weiß er vielleicht auch. Letztendlich ist ihm aber halt wichtiger, was er halt sagt später. Also es wird brennen und zwar sehr hell. Also wenn alles schief geht und so und dann wird es so hell brennen, dass das halt irgendwie ein Fanal ist und halt der Rebellion letztendlich hilft. Und gleichzeitig, ne, das ist halt das Paradox an der Situation. Das Imperium will ja genau das Gleiche. Die wollen auch, dass es brennt, idealerweise, um halt unter dem Deckmantel der wir schlagen das jetzt alles nieder, da den Planeten ausbeuten zu können, um halt letztendlich ne, für den Todesstern ihre Ressourcen da einzusammeln. Und ja, auch da wieder irgendwie, finde ich irgendwie so ein krasses Ding in diesem Arc, dass letztendlich Luthen und das Imperium in gewisser Weise das gleiche wollen. Und ich meine, das hat man ja schon mal, dass der Luthen da bereit ist, über Leichen zu gehen und Dinge dem Großen und Ganzen zu opfern. Und das ist halt nach wie vor nicht das Ding von Cassian.
Ja. Gerade sagen, also das ist, glaube ich, auch eine der Stellen, die ich so als am prägnantesten im Kopf hatte von diesen drei Folgen, weil das halt so ein krasses Dilemma auch einfach ausdrückt. So auf der einen Seite ist es vollkommen falsch, sich da zu involvieren und quasi noch Öl ins Feuer zu gießen, auf so einer auch persönlichen Ebene. Aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich, wenn man sich auch mal die reale Geschichte anguckt, ist ja meistens leider wirklich ein sehr großes Spektakel notwendig, dass wirklich mal an einem bedeutenden Ort die Hütte brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, bevor ein Großteil der Bevölkerung, nicht nur in dem Fall auf Gorman, sondern wahrscheinlich überall, sich mobilisiert gegen die Oppression. So. Also das ist, dass Luthen das komplett strategisch bedingt, ist mir auch klar. Aber es ist halt ähnlich wie mit dieser Wannsee-Konferenzartigen Geschichte in den ersten drei Folgen, ist es einfach so, irgendwie hast du recht, aber irgendwie ist es auch komplett scheiße. So. Ja. Also beziehungsweise es ist nicht richtig, aber ich verstehe, warum du so denkst. Ich verstehe, warum du denkst, dass das notwendig ist. So. Ja, dementsprechend. Also eine Sache kann man der Serie nach wie vor nicht vorwerfen, dass es da keine hervorragenden Konflikte zwischen den Figuren geben würde. Und auch so moralische Fragen aufgeworfen werden.
Ja, ja.
Aber wo du das eben gesagt hast mit den Paaren, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Genau, weil wir haben Bix und Cassian, wir haben Val und Cinta und wir haben Dedra und Cyril. Und ich finde, wenn wir jetzt so drüber sprechen, sehr, sehr bezeichnend, wie unterschiedlich diese drei Paare auch miteinander umgehen. So, ich meine, wir haben uns schon beim letzten Mal drüber unterhalten, dass Cyril und Dedra so ein bisschen, sagen wir, unterkühlt drüber kommen. Ja. So. Alleine mit diesem, ich begrüße dich mit dem Kuss auf die Wange und dann ist es nur so ein, wir stehen 3 Meter voneinander entfernt, ja mach mal die Lichter aus und dieses, okay, das ist ja wahnsinnig romantisch.
Wir haben eine Stunde Zeit. So
nach Zeit dem Motto, läuft. Effizient wie möglich muss das hier ablaufen.
Ja.
Während Val und Cinta ja eigentlich schon gar nicht mehr zusammen sind, sondern noch so ein bisschen die Trümmer ihrer Beziehung ja aufsammeln, bevor Cinta dann stirbt. Also in dem Moment, in dem das passierte, war mir eh klar, dass eine von den beiden es nicht macht, bis zum Ende der Folge. Während halt Bix und Cassian, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ja so sehr liebevoll miteinander umgehen, auch sehr leidenschaftlich in der einen oder anderen Szene. Was ich finde, die Dynamiken der anderen Charaktere auch nochmal sehr schön kontrastiert so.
Ja. Ja. Ja, ich meine, es gibt mindestens zwei sehr, sehr zärtliche Szenen, ne, zwischen Bix und Cassian. Vielleicht auch auf eine Intimität, die man so in Star Wars auch noch gar nicht gesehen hat. Also allein dieses, wo sie ihre Hände so streicheln, was so eine Mischung aus Ritual und Tanz. Es kam mir irgendwie so ein bestimmtes Ritual vor, was sie da gemacht haben. Und ja, also sehr eine große Nähe, eine sehr große Intimität. Und ja, und Val und Cinta halt unheimlich tragisch, ne? Also auch was du so im Gesicht von Val ablesen kannst die ganze Zeit und oh Mann.
Hey, die Schauspielerin, eins mit Sternchen, diese ja. Endrede, die sie hält, wenn quasi der Typ, der sie erschossen hat. Ja. Aber wahrscheinlich kommen wir später noch.
Kommen wir später drauf zu, genau. Aber yes, bin ich voll bei dir. Klar, und ich meine, das macht einen natürlich auch etwas besorgt um Bix, weil in Rogue One ist sie ja zumindest mal nicht da. Also, ja.
Ja, ich bleibe bei meiner Theorie, die ich letztes Mal geäußert habe, dass sie als auch Willman so ein bisschen der Companion-Countdown für Cassian sind, dass die es halt nicht bis zum Ende der Serie schaffen. Ja, ich meine, Willman hat, den haben sie abgesondert schon in eine komplett andere Storyline. Also die beiden reden, glaube ich, gar nicht über ihn. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann.
Nee, ich glaube nicht.
Aber sagen wir mal so, sollte Bix es nicht überleben bis zum Ende der Serie, wird es auch auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig ekliger so Gut-Punch wieder. Wie halt bei Marva auch. So,
ja.
Bei der Mutter.
Ja. Ja. Und das was können sie in der Serie.
Was dann vielleicht auch erklärt, warum Cassian, wenn er dann auf Jyn Erso trifft in Rogue One, halt wirklich so der verschlossene Typ ist, der so ein bisschen auch so anti ist. Aber
und gleichzeitig passt sie halt wieder voll ins Schema. Ne? Also so lange braune Haare, braune Augen, passt schon.
Er hat ein Beuteschema.
Wir wissen, was er in Jyn Erso sieht. Ja, wo ich gespannt bin, es ist ja mindestens zweimal thematisiert worden, dieses blinkende Licht, was ja zum einen so ein bisschen auch diese Paranoia da zeigt von Bix. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob das nicht in irgendeiner Form doch noch wichtig ist. So, ne? So Mensch, hättet ihr euch mal um dieses Licht gekümmert, weil da war ja tatsächlich was. Ich bin mal gespannt.
Weil ich habe ehrlicherweise gedacht, das ist einfach nur, wenn das Ding blinkt, dann soll halt einer von den beiden zu irgendeinem Treffpunkt kommen.
Ach so.
Weil, glaube ich, wenn es das erste Mal auftaucht, ist danach die Szene, wenn Cassian sich mit Luthen trifft oder sein Briefing abholt für den Besuch auf Gorman. So habe ich das interpretiert.
Mensch, genial. Ja, das kann sein, ne? So. Aber auch das, ne, wenn das so ist, muss ich jetzt direkt echt mal anschauen. Würde natürlich total Sinn machen und finde ich wieder so ein und es wäre dann auch ein geiles Element, so es wird halt einfach gemacht, es wird nicht groß erklärt, es ist da und ja, das könnte sein. Ja,
die Serie nimmt sich keine Zeit, hier irgendwas zu erklären oder nur sehr wenig. Man muss schon aufpassen, was passiert, aber ich finde dann auch, wenn man dann die Puzzlestücke zusammensetzt, das hätte ich jetzt bei der Mon Mothma-Plotline ohnehin irgendwann später noch gesagt, aber man wird dafür belohnt von der Serie, wenn man aufpasst.
Ja, und aber ich finde, ich feiere das jetzt richtig, dass ich das nicht gemerkt habe. Also wenn, ich schaue das jetzt gleich nochmal an. Also wenn das tatsächlich das Signal ist, würde ja eigentlich fast naheliegen, ne? So das Bad-Signal.
Weil das ja so dieses Apartment so exponiert liegt, dass es genau das sehen kann und so und Bix da ja wirklich auch so nach Ausschau hält mit ihrem Fernglas, glaube ich, einmal.
Ich war jetzt halt voll auf diese Paranoia da getrimmt von ihr, ne, dass sie sich so verfolgt fühlt, aber...
Du, das eine und das andere können ja beides wahr sein. Vielleicht ist sie ja paranoid, weil sie halt befürchtet, dass wieder irgendwie ein Auftrag reinkommt. So obsessiv, wie die ja mit Schlafmangel, Schlafentzug da am Fenster hing.
Ja.
Mich würde nur interessieren, weil in dem Handlungsstrang ist es mir besonders aufgefallen, im Design der Set-Pieces und so auch, ne, dass ich so bei Coruscant das Gefühl hatte, so, okay, das ist so die Cyberpunk-Version von Coruscant. vor allen Dingen konterkariert mit den Szenen, wie gesagt, in denen Mon Mothma auftaucht, die ja dann wieder in dem High Society Coruscant spielen, die man, das man halt eben auch aus der Prequel-Trilogie und aus Clone Wars und so kennt. Aber das sah ja schon alles derbe abgerockt aus, so. Und gerade auch dieses ganze Szenario mit diesen Fenstern und so, wie gesagt, wer Cyberpunk 2077 mal gespielt hat, weiß vielleicht, was ich meine, aber so, das war so der Vibe, den ich davon bekommen habe und habe dann wirklich gedacht so, meine Güte, also ihr habt aber auch wirklich versucht, das so deprimierend wie möglich zu machen, das zu gucken. Das ist ja, eieiei.
Ja, also ich finde halt, es ist so, genau, es ist so schön trostlos. Also wir kommen aus dieser vitalen Getreidewelt, was Bix zumindest angeht, ne, wo Sachen wachsen, wo Licht ist, wo große Weite ist und wo eine Gemeinschaft herrscht. Ne, die haben dieses gemeinsame Essen da. Und von dem kommt sie in dieses deprimierende Loch, Safe House. Also so die ganze Ästhetik, super.
Ja.
Super deprimierend, aber irgendwie super.
Ja. Ja, vor allem jetzt, wenn ich drüber nachdenke, sie unterhalten sich ja auch darüber, dass sie, glaube ich, spazieren gehen will und dann Cassian sagt so, ja, aber nicht in dem großen Park, weil da sind Kameras und all diese Geschichten. Und dass das ja auch immer mal wieder Thema ist, dass die ja quasi wie so eingesperrt da sind. Nach dem Motto, ja, der Wahnsinn der Stadt in Anführungsstrichen würde sie halt schützen, weil da so viel los ist, dass sie nicht auffallen. Aber dass ich schon dachte so, ja, ich glaube, das macht was mit einem, wenn du in so einer Stadt anonym irgendwo in deinem kleinen Loch lebst, so, das nicht mal dein eigenes ist, dass du da auch irre wirst.
Ja, ja, ja.
Also mal abgesehen davon, die leben halt im Herzen des Imperiums, ne? Also welchen gruseligeren Ort kann es denn geben, so? Wahrscheinlich so eine Sache von hiding in plain sight, wie man im Englischen so schön sagt,
genau,
aber...
Ja.
Ah, war das unangenehm. Also auch dieser traurige Obsthändler oder was das ist, bei dem wir dann waren. Also, also, keine Ahnung, wo sie das gefilmt haben. Weil ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du mal in London im Barbican Center warst. Das ist ja so ein Stadtteil, der da, glaube ich, in den 60ern hochgezogen worden ist in London. Und der, also es ist komplett riesiger Komplex mit mehreren Hochhäusern und all dem. Also es ist halt Brutalismus vom Feinsten, die Architektur da. Und es hat mich extremst an das Barbican Center erinnert.
Ich glaube sogar, sie haben es da gefilmt. Also ich habe neulich wieder was gesehen auf Instagram, wo jemand diesen Fruit Shop auch gesagt hat, naja, hier, das ist da und da. Und ich bilde mir ein, dass das im Barbican Center war. Ich meine, sie haben ja relativ viel in London gedreht tatsächlich auch. Auch so diese Außenaufnahmen beim ISB, wo Partagas und Deirdre unter dieser Brücke da so oder an der Brücke entlanglaufen, so leicht unterhalb. Das ist, glaube ich, auch in London. Und ich glaube, es ist Barbican Center. Und dieser, ne, 60er, 70er Jahre Brutalismus, da gibt es hier in Triest bei uns auch so ein Ding, wo die so ein experimentelles Gebäude irgendwie aufgebaut haben, wo, weiß gar nicht, wie viel 1000 Leute da wohnen, auch so total krass. Mhm. Und da habe ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht, also da könnten sie eigentlich auch mal filmen. und ja, also, genau, aber Barbican Center, ich glaube, da liegst du schon ganz richtig.
Okay, so oder so, das war Ihr Tourismushinweis für London, falls ihr das nächste Mal da
genau,
seid.
Genau, genau. Auch dieses abgefuckte Reisebüro da, ne, wo er ist, bevor es nach Gorman geht. Ich glaube, das ist auch da. Ja.
Es würde mich nicht wundern, weil das, also, es hat ja diesen Vibe von das Barbican Center wirklich von, wir bauen hier halt so eine Ministadt, in der halt alles in Laufnähe ist, was du haben willst. Da ist ja auch ein Theater drin. Da ist all möglichen anderer Kram noch mit drin.
Genau, so ist das hier
Park
auch. Ja.
Park- und Seeanlage in der Mitte und so. Ich glaube, der Gedanke dahinter war gut, so eine Ministadt in der Stadt zu bauen. Aber weil das halt null organisch gewachsen ist, sondern alles da so hingeplant wurde, springt das Seilchen mit, es ist irgendwie, wenn man auf Brutalismus steht, ästhetisch ansprechend, aber irgendwie auch voll seelenlos. Also, das fand ich halt, wie gesagt, damals, als ich mit einer Freundin da mal länger spazieren gegangen bin, wirklich faszinierend. Also weil da ja auch in diesem Gebäudekomplex so richtige, so, was man aus England ja kennt, diese zweietagigen, super schmalen Häuser für die Familien halt auch auf den Ground Level so eingebaut sind da. Und oben drüber sind halt riesige Türme mit Apartments. Also es ist ein Nebeneinander, das habe ich so bisher noch nie gesehen. Mhm. Faszinierend.
Kann man ja auch mal hin.
Und ja, deswegen wundert es mich nicht, wenn sie da gedreht haben sollten, weil ja, genauso stelle ich mir die abgefuckten armen Viertel von Coruscant auch vor.
Ja, so. Ja. Ich war sehr froh, als wir dann bei Mon Mothma auf einmal so ein Coruscant sehen, wie wir es eher aus den Prequels kennen. Also da Skaldin, wo er seine Party feiert, und da wiederum bilde ich mir ein, da gibt's in Valencia irgendwie ein Gebäude, was sie da vielleicht integriert haben. Und das ist irgendwie so das klassische Prequel-Coruscant. Und ich habe sehr gefeiert, dass man das jetzt auch sieht, weil mir war es tatsächlich ein bisschen zu deprimierend, ein bisschen zu irdisch, um Sean zu zitieren. Und da jetzt wieder so ein bisschen wirklich in diese Sci-Fi-Prequel-Ästhetik zu gehen, in dieser Party-Location, habe ich auch sehr gefeiert.
Ja, das auf jeden Fall. Also auch die Schnitte, ich glaube, das war in Staffel 1 auch schon mal so, aber so zum Senatshaus und so, also diese ganzen visuellen Eindrücke, die einen natürlich zu den Prequels zurückbringen, die verbinden diese verschiedenen Geschichten auch einfach sehr, sehr schön miteinander. Aber irgendjemand, der auf jeden Fall Bock auf Architektur hat, durfte sich ausleben in dieser Staffel.
Ja.
Beim Scouting der Locations.
Ja, auf jeden Fall. Und auch da, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns noch erwartet, weil sie schon das wieder richtig gut gemacht haben in der ersten Hälfte jetzt der zweiten Staffel. Ja, jetzt waren wir gerade schon bei Mon, dann lass uns doch bei ihr bleiben. Viel gibt's so ein paar Dinge zu besprechen, aber das ist ja sehr übersichtlich. Ich glaube, in der zweiten Folge, also in der zweiten dieses Arcs, kommt sie, glaube ich, gar nicht vor. Und wir bekommen sie jetzt halt zum einen da mit, wie sie die Stimmen sammelt, nicht sonderlich erfolgreich gegen die Verlängerung des PORD, das Public Order Resentencing Directive, wo auch nochmal so klar wird, ne, dass im Grunde ganz viele sich gar nicht trauen, da gegen den Imperator zu wählen oder zu stimmen, und sie da schon recht deprimiert irgendwie merkt, ne, es wird schwierig. Genau, und dann haben wir eigentlich diese Party da, wo sie halt ein bisschen den Hintergrund geben darf. Ne? Mit Krennic liefert sie sich so ein paar Wortgefechte und liefert aber eigentlich so den Hintergrund für die Clea-Story, wie sie diese Wanze da entfernen soll. Gab's noch irgendwas in diesem Mon-Teil, den du besonders hervorhebenswert findest?
Eigentlich nicht. Also ich war, wie gesagt, aufgrund des Fokuses in Folge 1, 2 und 3 auf sie darauf gefasst, dass sie auch jetzt eine größere Rolle einnehmen würde. Entsprechend war es etwas merkwürdig, dass sie so in Anführungsstrichen wenig zu tun hatte. Ich gehe aber mal davon aus, anstatt ihr halt einfach irgendwas zu tun zu geben, überlegen sie sich sehr strategisch, wer wie viel Plot quasi bekommt. Insofern fand ich es dann in Ordnung, weil bei Cyril war es ja genau umgekehrt. Wie gesagt, ich hätte mir, wie gesagt, da immer noch mehr gewünscht, weil diese politischen Intrigen und all das mich wahnsinnig fesseln. Das einzig andere, und schade, dass Sean heute nicht da ist, war, dass ich dachte, man sieht sie mal mit Aliens interagieren.
Ja.
Also, ja. Aber die Art, wie diese Aliens gedreht wurden, bestätigt meine Theorie, dass Tony Gilroy oder wer auch immer Regie geführt hat, lieber die Aliens nur aus der Ferne zeigt oder aus so einer Halbtotalen, weil die, keine Ahnung, die Maske oder das CGI oder was auch immer nicht deren Ansprüchen genügt. Aber man sieht die Aliens wirklich alle, ich glaube bis auf eins, fast nie aus der Nähe. Das ist schon faszinierend, aber
Ich meine, auch die Entscheidung zum Beispiel mit Gorman, da hätte man ja theoretisch auch irgendeine Alien-Rasse draus machen können. Klar, ne, hättest du halt das Problem gehabt, dass du halt, keine Ahnung, 100 Statisten in Alien-Masken da durchs Bild laufen lassen müsstest. Und vielleicht ist es einfach ganz pragmatisch tatsächlich an sowas gescheitert. Wahrscheinlich sogar. Ne? Aber ich glaube auch, dass wir auch in der zweiten Hälfte dieser Staffel vermutlich keine großen Alien-Hauptrollen bekommen werden mehr in dieser Serie.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, deswegen, ja, ich fürchte, über Mon Mothma müssen wir oder können wir hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder sprechen. Ich habe vorhin noch gelesen, dass angeblich es dann zu einem Polit-Thriller kommen soll im nächsten Arc, in dem sie involviert ist. Deswegen, das ist so, ja, ich bitte darum. Aber ich hätte jetzt ehrlicherweise nicht viel zu sagen, außer dass mir mal wieder das Kostümdesign extremst positiv aufgefallen ist, weil ich das in dem Detailreichtum und in der die verschiedenen Arten von Stoffen und Texturen und so, also gerade bei ihr und auch ihrem Mann, immer wieder positiv auffällt. Also wie viel Liebe da auch wieder drin steckt. Also deswegen, ich meine das auch mit höchstem Respekt, was so Concept Artists und Kostümdesigner und ja, auch hier die Location Scouts und die Leute, die das Set ausgestaltet haben, dass die wahrscheinlich auch hoffentlich ihre Freude daran hatten, weil es sieht danach aus, als ob alle sich dachten, geil, wir können hier mal richtig durchdrehen und was Ästhetisches auch auf die Leinwand bringen.
Ja, also.
Weil das fiel mir auch in dem ganzen Gorman-Set-Pieces halt irgendwie auf, ne? So, dass da jemand sehr viel Art Nouveau sich vorher reingezogen hat und Art Deco, bevor sie das gestaltet haben. Hattest du denn sonst noch was dich da umtreibt in dem Plot?
Also es gibt natürlich einen ganz großen Aufreger in dem ganzen Mon Mothma-Plot, eher so auf Meta-Ebene, dass nämlich Bail Organa mit einem neuen Schauspieler besetzt wurde. Benjamin Bratt nämlich, statt Jimmy Smith. Und auch da, wenn man jetzt so die Interviews und so gelesen hat, dass es einfach ganz banal an Auslastungsgründen gescheitert ist, dass Jimmy Smith halt irgendwie anderweitig eingebunden war und einfach nicht konnte und sie deswegen da gezwungenermaßen Benjamin Bratt jetzt gewählt haben. Ja, also das ist vielleicht so das, worüber wir noch sprechen könnten. Ist dir das aufgefallen oder was hast du dabei gedacht?
Es ist mir durchaus aufgefallen. Ich war ehrlicherweise überrascht, dass Bail Organa überhaupt jetzt erst in dieser Serie mal eine Rolle spielt. Ich habe dann aber gedacht, okay, jetzt langsam muss er aber ja auch mal, wenn er dann mit ihr zusammen hinterher bei der Rebellenallianz rumtobt. Klar war es natürlich im ersten Moment so, also den anderen habt ihr doch für Obi-Wan auch noch bekommen, was denn jetzt passiert?
Ja, ja.
Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, wahrscheinlich hatte der keine Zeit oder was weiß ich nicht was, ne? Letzten Endes, ich meine, was sagt er? 3 Sätze oder so? Deswegen, es war jetzt nicht der Weltuntergang. Und ich finde es eigentlich auch vollkommen okay, wenn ein und dieselbe Rolle auch mal von einem anderen Schauspieler ab einem gewissen Zeitpunkt belegt wird oder dem eine Chance gegeben wird. Kommt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Aversion, dass ich nicht so cool finde, auch so tote Schauspieler wieder zu beleben und so und dann digital zu verjüngern. Aber ja, klar, es ist offensichtlich gewesen, aber es hat mich jetzt nicht todesmäßig gestört. Aber er war halt auch wirklich einfach nur so reingeworfen in die Szene, so nach dem Motto, hey, den gibt es übrigens auch. Deswegen, ja, habe ich noch keine starken Gefühle, ehrlicherweise.
Also ich habe auch gelesen und ich glaube, ne, Thema oder Stichwort Polit-Thriller im nächsten Arc. Tony Gilroy hat wohl gesagt, naja, wir haben ihn jetzt mal klein eingeführt, dann können alle Leute drüber reden, oh Gott, Bail Organa ist neu besetzt, bevor er dann im nächsten Arc größer vorkommt. Also deswegen, ich glaube, wir können uns tatsächlich darauf einstellen, dass er mehr als nur 3 Sätze redet jetzt dann im nächsten Arc. Was ich auch ganz okay finde, ich finde es eigentlich cool gelöst, ihn so kurz einzuführen. Na, dann kann man sich mal dran gewöhnen, man kann drüber diskutieren und dann haben wir das abgehakt und dann geht's weiter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass sie diese Rolle neu besetzt haben, anstatt zu sagen, naja, wenn Jimmy Smits nicht kann, dann kommt Bail Organa halt gar nicht vor, weil ich glaube, sie brauchen diese Figur. Also ich glaube tatsächlich, dass Bail Organa eine relativ große Rolle jetzt halt noch spielen wird. Deswegen wäre es eben keine Option gewesen, diese Figur einfach wieder rauszuschreiben. Und dass er drin ist als Figur, als quasi Gründungsfigur der Rebellenallianz, als ganz wichtige Figur, als Senator, der natürlich Mon Mothma eigentlich über den Weg laufen müsste und der natürlich in dieser ganzen Rebellionsgeschichte irgendwie mit dabei sein muss, begrüße ich das dann auch, dass sie halt sagen, naja, okay, nee, Jimmy Smits kann nicht, dann müssen wir ihn halt neu besetzen. Ich finde, soweit haben sie eine gute Wahl getroffen. Also ich meine, die schauen sich ja gar nicht so unähnlich. Wir hatten es ja auch, keine Ahnung, in Game of Thrones hat man es ja auch öfters mal, wo gewisse Figuren dann tatsächlich neu besetzt wurden. Und da hat man ja teilweise sogar, also ich erinnere mich jetzt an mindestens eine Neubesetzung, die sich ja nicht mal irgendwie ähnlich sahen. Und aber ich finde dann auch letztendlich, genau was du gerade gesagt hast, also mir ist das dann lieber, als jetzt irgendwie mit CGI Uncanny Valley irgendwie zu versuchen, wir projizieren jetzt da Jimmy Smits Gesicht irgendwie drauf. Oder jetzt auch Ahsoka Staffel 2, na, dass man jetzt kommt die
Baylan Skoll, ja, den hast du neu auch besetzt.
Neu besetzt haben. Und auch das begrüße ich jetzt in der Theorie auf jeden Fall erstmal, weil die Figur ja definitiv irgendwie so angelegt war in Staffel 1, dass da irgendwas kommt und dass man eigentlich wissen will, wie es weitergeht. Jetzt zu sagen, wir erzählen das auch und wir erzählen es mit einem Schauspieler und nicht mit CGI, finde ich auch gut. Natürlich, also so das Kind in mir. mich hat es früher immer so gestört und rausgerissen, wenn in irgendwelchen Franchises, die ich liebe, wenn auf einmal ein anderer Schauspieler aufgetaucht ist. Weil als Kind für mich, Star Wars war halt echt irgendwie. Und Han Solo war, der sah halt so aus wie Harrison Ford. Und es war Harrison Ford. Und dann, ich möchte gar nicht irgendwie Alden Ehrenreich haben, der dann auf einmal Harrison Ford sein soll, weil es ist nicht Harrison Ford, es ist eigentlich nicht Han Solo. Und da war ich kein Kind mehr, als Solo rauskam, zugegebenermaßen. Aber ne, also, aber als Kind bei anderen Sachen hat mich das mega gestört, immer wenn auf einmal dann irgendein anderer Schauspieler kam, weil ne, das dann war halt so ein bisschen die Illusion durchbrochen.
Ja, das ist allerdings wahr. Ich meine, ich habe das zum Teil heute auch noch. Also vor allen Dingen, gib mir so eine 90er-Jahre-Animationsserie und wenn da auf halber Strecke die Stimme der Hauptfigur wechselt oder so.
Ja.
Das ist dann immer erstmal so 5 Folgen wieder Eingewöhnung, wo man sich immer denkt, nein, das fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja.
Also ich bin auch keine Fremde, was das angeht. Ja. Aber jetzt ist es auch ehrlicherweise so, unabhängig davon, welche Rolle Bail Organa in der Narrative der Rebellion spielt, das ist jetzt keine von diesen Leuchtturmfiguren, die so herausstrahlen, weil sie so herausragend komplex sind bisher. Also der ist ja ehrlicherweise fast ein bisschen glatt, finde ich fast schon, in den meisten Sachen, in denen Bail irgendwie mal eine Rolle spielt. Also auch in den Prequels wohlgemerkt, also in Episode 3. Der ist halt irgendwie da und er ist halt irgendwie nett. Ja. Das ist es halt eben auch. So.
Auf der anderen Seite, ich feiere es halt wahnsinnig, dass sie es jetzt eigentlich über Jahrzehnte hinweg geschafft haben, immer den gleichen Schauspieler zu nehmen. Also der taucht in Episode 2 auf, in Episode 3, dann ist er in Rogue One aufgetaucht. Und
die sind quasi
in Obi-Wan.
In echt, Ja, entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Ja, aber sind echt gealtert, quasi, wollte ich sagen.
Ja, ja, in Echtzeit die gleiche Zeit zurückgelegt wie ihre Figuren von irgendwie Episode 3 an. Ich habe neulich noch ein Bild gesehen von auch der Schauspielerin von Mon Mothma, hier Genevieve O'Reilly, wie sie in Episode 2, glaube ich, das erste Mal aussah, wo ich dann dachte so, oh mein Gott, war die da noch jung? Und dann fiel mir auf so, ja, ich war da auch noch ganz schön jung. So. Stell dir vor, auch Schauspieler altern.
So. Ja.
Also ich meine, sie ist natürlich auch jetzt älter als damals bei Rogue One, so, aber ja, das ist durchaus schon bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man aus Franchises ja des Öfteren hört, dass Leute dann irgendwann, also die Schauspieler und Schauspielerinnen irgendwann so müde werden, in derselben Sache immer mitzuspielen.
Ja. Und ja, also deswegen, ich finde es ein bisschen schade, aber ich so weit finde ich jetzt gut, dass er drin ist, dass sie ihn also nicht rausgeschrieben haben. Und ich glaube, da werden wir in der nächsten Besprechung nochmal wieder drüber sprechen, wenn er tatsächlich eine größere Rolle bekommt, wie es dann wirkt. Also lassen wir uns mal überraschen. Weil wir gerade bei Schauspielern aus Rogue One waren, lass uns doch mal ganz kurz auf Forest Whitaker, aka Saw Gerrera, blicken. Auch das ist ein Mini-Story-Arc, der jetzt nicht so groß und bedeutend ist in diesen drei Folgen, aber gibt doch ein, zwei Sachen, über die wir reden könnten. Wie ging's denn dir mit Saw und dem, was wir hier gesehen haben?
Es tut mir total leid für den Schauspieler, aber mein erster Gedanke war, meine Güte, bist du alt geworden? Aber ich meine, der Mann war schon alt, als er bei Rogue One mitgespielt hat, in Anführungsstrichen alt. Aber ich fand halt diese kleinen Details ganz nett, dass er da halt ja eben noch nicht diese Atemmaske braucht und noch nicht irgendwie zu drei Vierteln aus Cybernetik besteht, sondern anscheinend ja noch in Großteilen intakt ist körperlich und halt einen normalen Kampfanzug trägt. Ich glaube, das war aber der Level an Craziness war so hoch wie noch nie zuvor bei dieser Figur, glaube ich. Zumindest war das mein Eindruck, weil ich zum Teil da saß. Also auch allein dieser ganze Plot, Willman kommt dahin mit diesem Device in Luthans Auftrag, um denen irgendwas beizubringen, diese Combinations, Variations oder wie sie heißen im Englischen, damit sie da irgendeinen Überfall durchziehen können. Und gefühlt die Art, wie Saw Gerrera sich ausgedrückt hat, das hat bei mir nur zu noch mehr Konfusion im Hirn geführt. Das war so, hä? Worauf willst du hinaus? Weil sie halt ja über dieses Rhydonium halt irgendwie auch sprechen, was ja irgendwie so eine Art hochexplosiver Treibstoff ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er redet darüber, als ob das halt irgendeine, keine Ahnung, so ein netter Schirmchendrink ist, den sie sich da einverleiben wollen. Und dann geht es ja dann auch am Ende darum, dass sie diese Pipeline irgendwie anzapfen und er sich das halt auch quasi wie normale Luft inhaliert, während Willman, sobald er seine Maske abnimmt, ja wirklich so total das Japsen bekommt und irgendwie aussieht, als ob er auf dem Trip ist, dass ich dachte so, fehlen mir hier irgendwie wertvolle Informationen zu dieser Figur, zu diesem Treibstoff oder was ist hier eigentlich los? Ja. Oder ist wirklich, geht's eher nur darum, dass der Plot von Willman eigentlich interessant ist, also im Sinne von, er kommt dahin, so, ne, von wegen, ja, ich soll euch hier das Zeug vorbeibringen. Und dann ist er ja so ein bisschen Gefangener wider Willen, der ihnen das beibringen soll, solange, wie es halt notwendig ist. Und am Ende sieht es ja so aus, als ob er sich Saw anschließen würde. Das ist ja eine sehr, sehr schnelle Wandlung. Ob es darum geht, dass man unter den richtigen Umständen halt eben auch sehr radikalisiert werden kann oder sowas. Also das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber ich bin gespannt, was du sagst, weil ich war zum Teil komplett verwirrt. Also, dass ich dachte, okay, wo mag es gehen?
Also es sind ja tatsächlich nur so Versatzstücke, die wir hier mitbekommen. Also letztendlich, was hier passiert, ist ja wirklich schnell erzählt, ne? Will kommt da hier hin, vermutlich hat Luthan ihn geschickt, er hat diese Pumpe da dabei, mit der man wohl offensichtlich das Rhydonium abzapfen kann von irgendwelchen Raffinerien oder Pumpanlagen oder wie auch immer. Und dieses Gerät, was Will da hat, ist ja offensichtlich sehr kompliziert zu bedienen und deswegen muss das halt Will ihnen irgendwie beibringen. Das Ganze ist vermutlich halt wieder ein Geschenk oder irgendwas von Luthen, der damit Saw Gerrera auf seine Seite ziehen will, kaufen will, zufriedenstellen will, wie auch immer. Und dann gibt's ja auch nochmal diesen Schüler da vom Will, der dann erschossen wird, weil er anscheinend heimlich ans Imperium übermittelt hat. Was halt nochmal ein so ein Ding ja auch wieder im Zusammenhang dieses ganzen Arcs ja ein so ein Thema ist, ne, dass jeder irgendwie jeden bescheißt und jeder hat irgendwo eine Wanze und jeder hat irgendwie einen Spion irgendwo und also überall hört jemand mit und übermittelt jemand und so weiter und halt auch da. Gut, und dann kommt halt noch dieses extra Thema mit dem Rhydonium so als Droge. Also ich denke mal, man kann fast davon ausgehen, dass das, was Saw Gerrera da mit seiner Atemmaske schnüffelt in Rogue One, vermutlich auch Rhydonium ist, halt um seine Abhängigkeit da zu befriedigen. Und mehr ist es ja eigentlich gar nicht, glaube ich. Also es wird nochmal so dieses eine Thema aufgegriffen, wo Saw am Ende auch nochmal diese crazy Rede da hält, wo er halt sagt, wir sind das Rhydonium und Revolution ist nichts für den gesunden Verstand, sagt er ja. Und das ist halt wieder dieses Thema vom Dr. Ghost am Anfang, so jeder hat seine eigene Rebellion und hier haben halt diese crazy Rebellion vom Saw. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt halt einfach, wir wollen Saw nochmal zeigen, weil der vermutlich jetzt entweder im nächsten oder im übernächsten Story-Arc halt nochmal in irgendeiner Form auftauchen wird und eine Rolle spielen wird. Also zeigen wir ihn nochmal und wir zeigen ihn halt auf eine unterhaltsame Weise. Und deswegen, weiß nicht, also viel mehr ist es dann vielleicht auch gar nicht.
Mir kommt gerade aber der Gedanke, weil ich immer diesen Eindruck habe, während ich diese Serie gucke, dass Sachen oder Szenen sehr bewusst gegeneinander geschnitten werden, damit sie Kontraste herstellen und so. Und ich glaube, Saw kommt auch erst ab dem Moment vor, wenn auf Gorman die Gruppe da beschließt, wir machen jetzt mal was. Ne? Und der allgemeine Konsens ja so ist, so die sind zu unerfahren, zu hastig mit dem, was sie tun, aber auch irgendwie zu zögerlich. Sie haben halt zu lange gewartet, wird ja auch des Öfteren gesagt, bevor sie jetzt was machen und jetzt kriegen sie Panik und so. Dass das alles so ein bisschen amateurhaft wirkt, falls man das auf eine Rebellion anwenden kann. Während ja im Kontrast dazu, Saw Gerrera ist ja all in, wir sind halt einfach nur crazy people, die einfach, keine Ahnung, von einem Hinterwäldlerplaneten zum nächsten fliegen und halt da Terror machen. So. Dass auch das natürlich, dadurch, dass er da ist, als Kontrastmittel sehr gut greift, finde ich. Also ich bin auch gespannt, inwiefern er noch weiter vorkommt, weil, wie gesagt, auch Wilmans Reise ist, glaube ich, auch noch nicht zu Ende, weil er ja auch Verbindungen zu Bix und Cassian hat. Und ich glaube, das war in Rogue One, glaube ich, dass Mon Mothma ja irgendwie sowas sagt, wie von wegen, ja, nee, mit Saw Gerrera kann man nicht verhandeln, der ist ein Extremist oder irgendwie sowas. Also, dass ja offensichtlich sie und er sich auch in irgendeiner Weise kennen oder sie zumindest von ihm weiß und was er so tut. Ob der sich dann vielleicht auch auf Gorman einmischt, wenn es dann da heiß hergeht, man weiß es nicht. Aber das wird vielleicht noch spannend, das mal auszusitzen und zu gucken, was sie da in den nächsten paar Folgen noch mit ihm zaubern. Aber jetzt gerade war ich erstmal nur, okay, was möchten die Autoren mir sagen, was da vor sich geht? Mhm. Weil genau, wie du schon sagtest, der eigentliche Plot, also die eigentliche Handlung, die da passiert, ist jetzt nicht wahnsinnig komplex oder aufregend.
Ja, ja. Ist halt einfach verrückt, ne? Und irgendwie dadurch auch wieder schön anzusehen.
Und X-Wings. Es gab X-Wings.
X-Wings. Und was natürlich auch, also was ich schon ziemlich geil fand, dass das Ganze auf Dakar spielt, wo in Episode 7 die Widerstandsbasis ist.
War es doch das. Mhm. Ich habe nämlich gedacht, dieser Hangar und diese Wiese kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben wir nicht hier schon in Force Awakens irgendwie
genau.
mal eine Rebellenbasis gehabt?
Und das finde ich eigentlich dann wieder wunderschön, ne, dass wir jetzt quasi wissen, so, der Widerstand in Episode 7 sind jetzt auf Dakar, wo halt Saw Gerrera schon mal war, halt irgendeine alte Rebellenbasis haben sie jetzt halt ins Leben gerufen. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich finde es so eine ganz einfache, schöne Weise, um Episode 7 in gewisser Weise ein bisschen zu legitimisieren, zu verknüpfen. Und auch ohne großes Brimborium da dieses Universum zu verknüpfen und halt, dass man jetzt Episode 7 dann anschauen kann und sich denkt, ja, okay, cool, da sind sie in dieser alten Rebellenbasis. Also schöne Sache. Und was ich da wieder eben auch ganz schön finde, was man in Star Wars ja normalerweise nicht bekommt, was wir in Rogue One aber ja hatten, dass diese Planetennamen immer so eingeblendet werden.
Mhm.
Das heißt also, dass in Episode 7, ich bin mir nicht sicher, ob die auch nur ein einziges Mal erwähnen, dass sie jetzt da auf Dakar sind.
Mhm.
Und es hat mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt in Episode 7, dass in der Originaltrilogie wird ja ständig Endor, Bespin, Tatooine, das wird einmal reingepfeffert bis zum Umfallen, wo wir jetzt gerade sind. Und das hat mir ziemlich gefehlt eigentlich so in den Sequels. Und jetzt hier eben bei Rogue One und Andor, dass das eingeblendet wird, finde ich super.
Ja, man wird ja auch dafür belohnt, dass man sich Namen gemerkt hat. Also schon alleine für so Kleinstszenen, wenn Luthen Cassian abholt da an dem Hafen. Das ist der Hafen von Stilgard ist.
Genau.
Wo er ja quasi in Staffel 1 dieses komische Device da gestohlen hat.
Genau. Ja.
Deswegen. Ja, das sind schon so ganz nette, schöne Details. Man könnte es Fanservice nennen, aber es fühlt sich nicht wie Fanservice an, finde ich.
Nee, finde ich auch. Also,
aber
ich nenne es Worldbuilding.
Ja. ja, ich bin gespannt, wie gesagt, auch bei ihm, was sie mit ihm noch veranstalten. Ich vertraue Tony Gilroy als Showrunner da, aber auch der ganzen Crew, die da dran gearbeitet hat, dass da schon Dinge aus Gründen passieren und nicht einfach nur, ey, lass mal Saw Gerrera reinmachen, weil können wir halt.
Hm.
Deswegen, es würde mich extremst wundern, wenn der nicht nochmal in irgendeiner Weise auftaucht. Nur jetzt gerade, wie gesagt, in dem Kontext dieser drei Episoden und weil das auch so losgelöst war von dieser ganzen Handlung um Gorman herum, weil alle anderen ja doch schon irgendwie damit verbandelt sind in der einen oder anderen Weise. Also selbst ja eine Mon Mothma, die sich da mit dem Senator oder Stellvertreter von Gorman ja irgendwie trifft auf Coruscant und so. Dafür war dann der Saw Gerrera Plot so ein bisschen außen vor gefühlt. So. Deswegen, mal schauen.
Mm. Ja, genau. Dann steigen wir doch mal in einen Plot ein, der schon wieder sehr zentral ist eigentlich für diese drei Folgen, nämlich Cyril und Daedra, die meiste Zeit allein unterwegs sind, einmal eine wieder sehr merkwürdige Begegnung haben, wie wir schon erwähnt haben. Hast du mal geschaut, by the way, als sie sagt, mach das Licht aus und dann macht er das Licht aus? Was ich immer mal machen wollte, dass ich mal den Bildschirmkontrast ganz hoch drehe, also oder die Helligkeit, ob man sieht, Stehen die da jetzt nur rum oder geht sie auf ihn zu oder ist es einfach nur dunkel und man sieht tatsächlich gar nichts? Hast du nicht mal geschaut?
Genau das Gleiche habe ich auch gedacht, aber nein, ich habe es nicht gemacht.
Ja, also das
es fühlte sich unanständig.
Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht hat es ja, vielleicht hört uns hier jemand zu, der das auch getan hat, dann lasst es uns wissen. Aber ich werde selber gleich mal Nachforschung betreiben.
Ja, dann genau. Fang du doch mal an. Was fandest du denn an dem Cyril und Dedra-Plot? Also Cyril hat ja definitiv mal mehr zu tun bekommen.
Mhm. So, genau. Also ich glaube, Cyril, das ist jetzt halt Gorman. Ne? Also und ich fand ganz interessant, dass er so einsteigt, ähnlich wie in dieser sehr prägnanten Szene mit Dedra, über die wir uns letztes Mal unterhalten haben, wo sie nämlich sich im Spiegel anschaut und dann lächelt. Wir haben auch so eine Spiegelszene mit ihm, wo er vor dem Spiegel steht in seinem Apartment in Gorman. Und ich finde, er schaut da sehr selbstbewusst aus. Also er schaut viel besser aus jetzt als in den letzten drei Folgen. Und also ich finde, hier wird gleich von Anfang an etabliert, dass er jetzt so, ja, es geht ihm gerade gut und er ist mit sich im Reinen und so ist es dann ja auch. Ne? Also er ist da jetzt in einem Gorman-Büro abgestellt und ihm gefällt's aber und es hat alles ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen an Kafka, also ich glaube, ich muss bei Cyril immer ein bisschen an Kafka denken, also vielleicht zum einen so, wie er ausschaut, aber dann auch so in Staffel 1 war er in diesem Kafka-esken Großraumbüro und hier jetzt halt auch wieder in so einem 20er, 30er Jahre Style Büro und alles so ein bisschen mysteriös auch am Anfang, man weiß nicht genau, wo spielt er und wo ist er selbst? Also das ist mir auch erst wieder beim zweiten Mal anschauen klar geworden. Also ich weiß noch, so beim ersten Mal sehen habe ich mir die ganze Zeit gedacht, so, oh krass, jetzt bewahrheitet sich auch so, was wir in unserer letzten Folge noch besprochen haben, ne? Dass er irgendwann so merkt, ja, das Imperium ist ja eigentlich scheiße. Und als da zum Beispiel das ISB dann kommt und diesen Tech-Sweep macht und sein Büro da auseinandernimmt und er da total aufgebracht ist und so. Und als er dann auch tatsächlich mit der Gorman Front sich da trifft und die dann so noch drüber philosophieren, ob das ISB vielleicht so ein Shadow-Government bildet, da habe ich am Anfang immer noch gedacht, so, ist es jetzt tatsächlich so, ne, dass jetzt dem Cyril diese ganzen imperialen Machenschaften da zu weit gehen. Und beim zweiten Mal anschauen, habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gedacht, so, nee, er spielt das alles. Also das Ganze ist halt einfach von Dedra und ihm eigentlich so geplant, dass die ihn da abhören und dass die hören, wie er seiner Mutter erzählt, ja, du bist doch ein Opfer der imperialen Propaganda. Und dass er da gegen das ISB wettert, als die sein Büro auseinandernehmen. Aber dass das eigentlich alles nur Teil des Plans ist, dass es alles nur gespielt ist und er da nicht diese Gewissensbisse eben hat, sondern da tatsächlich mit Dedra das so genau so geplant hat. Obwohl wir natürlich auch wieder mitbekommen, dass Patergas dann auch Dedra nochmal dran erinnert, so sag ihm bloß nicht, was hier eigentlich dahinter steckt. Also in gewisser Weise wird er natürlich schon auch wieder so ausgespielt und irgendwie wie eine gewisse Marionettenfigur benutzt.
Mhm. Ich stimme dir absolut zu. Ich muss auch gestehen, gerade bei Cyril hat mich gar nicht mal so die Handlung, die er eigentlich hat, so wahnsinnig interessiert. Also mit diesem, oh, ich bin jetzt Undercover-Spion und ich unterwandere da jetzt die Rebellenfront, die sich da gebildet hat auf dem Planeten und schiebt Dedra dann die Informationen zu. Ich fand eigentlich dieses ganze Interpersönliche, was da wieder passierte, viel, viel spannender. Also klar, das eine, er war natürlich sehr viel relaxter mit seiner Mutter am Telefon, weil er muss ihr ja eh nur was vorspielen. So, ja, jetzt ist so nach dem Motto drauf geschissen jetzt. So, damit fängt es ja schon mal an. Aber ich glaube, es zeichnet sich doch mehr und mehr ab, dass Cyril keine Zweifel an Imperium als Staatsform hat. Aber was ich vermute, was ein interessanter Konflikt werden könnte, vor allen Dingen zwischen ihm und Dedra, ist ja, dass er gerade durch das Lob von Partagas ja auch wieder so ein bisschen Aufwind kriegt und er sagt so, oh, ich glaube, das ist der beste Tag meines Lebens, so. Dass er, glaube ich, ein bisschen, also vor allen Dingen, weil ja auch er Partagas, glaube ich, irgendwie sagt von wegen, was waren nochmal die Eigenschaften? They are inexperienced, but very eager, oder?
Genau, ja, ja.
Und dann guckt Partagas halt einmal kurz Dedra an und sie guckt halt auch zu Partagas rüber und das ist so nach dem Motto, ja, reden wir gerade über Cyril oder reden wir gerade über die Rebellen, so? Genau. Also, was da in der Mimik abgeht, fand ich schon fantastisch.
Mhm.
Und dass er halt ähnlich wie auf Morlana oder auf Ferrix dann halt wahrscheinlich wieder in so eine Falle hineintappen könnte, dass er sich halt überhebt, dass er halt denkt, er checkt, was da abgeht. Und hält sich irgendwie für das most valuable asset da auf dem Planeten. Weil er ist ja quasi der Mann, der da vor Ort irgendwie handelt und so.
Mhm.
Und gleichzeitig aber Dedra ihn ja auch beschatten lässt und so eine Geschichte, wenn er auf Coruscant ankommt. Also, und es ja auch nicht so aussieht, als ob er das toll fände. Also dementsprechend war ich gerade bei dieser Szene, wenn das ISB auftaucht und sein Büro durchsucht. Ja, es ist natürlich ein bisschen Szene für die Leute, die da so drumherum stehen. Ich muss mich jetzt hier aufregen, damit ich halt mein Image als Anti-Imperialer irgendwie aufrechterhalte. Aber dass ich schon dachte, na ja, so ganz toll finden wird der das, glaube ich, nicht, wenn auch irgendwie das ISB seine Schritte beobachtet und ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat und er dann eben doch nicht den Alleingang als der alleinige Held da hinlegen kann, weil das war ja auch ehrlicherweise, so habe ich das zumindest gelesen, im Finale von Staffel 1, wenn er Dedra rettet, in Anführungsstrichen, dass er sich da ja auch wieder wie der Held der Stunde fühlt, der da reinkommt und dann sie, die arme Frau, da aus der Not befreit und so. Also, dass er davon halt irgendwie so ein bisschen seinen Kick bekommt irgendwie. Und dass aber auch das eben diese Hybris in der Mangelung eines besseren Wortes dafür halt eben auch genau seine Achillessehne ist, so. Also, wo er dann vielleicht sich auch, ne, so wie er sich von seinem Vorgesetzten auf Morlana gegängelt gefühlt hat, könnte ich es mir sehr gut vorstellen, dass wenn er rauskriegt, dass Dedra noch ganz andere Dinge davor hat, dass er sich von ihr genauso gegängelt fühlt.
Ja, klar, genau, weil er hat jetzt im Moment halt das Gefühl, er ist Teil des Teams, ne, und er ist Teil der Machergruppe und dass er aber eigentlich da nicht Macher ist, sondern Gemachter, sagen wir mal. Ja, weiß nicht, wie er das bekommen wird.
Ja, er merkt halt gar nicht, dass er eigentlich nur eine Schachfigur ist. Das ist schmerzhaft offensichtlich als Zuschauer, aber irgendwie auch fantastisch genau deswegen. Das macht halt aber auch seine Beziehung zu Dedra eben auch so maximal kompliziert dann.
Wo ich tatsächlich auch so Dedra, also inwieweit ist sie halt einfach eine totale Soziopathin, ne, die einfach auch Liebe oder sowas überhaupt nicht empfinden kann. Also inwieweit ist das eine Beziehung, die zwei haben, oder ist es für sie eigentlich eine reine Zweckgemeinschaft? Also da bin ich noch nicht so ganz sicher irgendwie.
Oh ja.
Wo?
Ja, ich glaube, ich weiß aber, was du meinst. Vor allen Dingen nach dieser Ansprache mit der Mutter, also wenn die sich da zu dem Fondue treffen und sie ja dann die Ansage macht, ich mache, dass er sich zweimal die Woche bei dir meldet und so. Da dachte ich schon, ey, auch da, dass Cyril einfach nicht merkt, dass Dedra ihn genauso kontrolliert, wie seine Mutter ihn kontrolliert hat.
Ja.
Also ja. Es ist quasi dasselbe in Grün, nur dass, glaube ich, Dedra die sehr viel mächtigere und sehr viel gefährlichere Frau ist.
Ja.
Ich meine, seine Mutter hat ja eben keinen Posten beim ISB inne, aber wer weiß, vielleicht ist das der große Plot-Twist am Ende. Nee. Onkel Harlow hat seine Verbindung zur Unterwelt spielen lassen. Aber ich meine, ja, also das finde ich ja gerade das Faszinierende, dass sie halt, selbst wenn sie was für ihn empfindet, da ist sie ja Luthen auch nicht unähnlich. Sie benutzt ihn trotzdem als ihr Werkzeug.
So. Und, ja, und aber auch deswegen, also ich finde das ist für mich somit eine der interessantesten Sachen jetzt für die zweite Hälfte dieser Staffel so. Wo führt das alles noch hin? Also, wo führt diese Beziehung hin? Wo geht die Figur Cyril noch hin? Und ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt.
Einer der Gründe übrigens, warum ich denke, dass Dedra durchaus was empfindet, ist auch aus dieser Szene mit Patergas, wenn, also Cyril ist ja total ergriffen und ist ja, wäre das jetzt blöd, wenn ich sage, das ist der beste Tag meines Lebens, und der Gesichtsausdruck bei ihr ist auch schon so nach dem Motto, ja, also irgendwie ist es schon ungeil, so, dass du das jetzt sagst. Also ich,
ja.
Aber dann sagt sie ja so, aber ich freue mich, dass du glücklich bist, so.
Ja.
Also das wirkte so ein bisschen wie so ein, naja, also eigentlich fände ich ja schön, wenn, keine Ahnung, unser erster Kuss dein bester Tag des Lebens gewesen wäre und nicht das hier. So.
Das habe ich mich auch gefragt.
Das war meine Assoziation, aber weil ihre Reaktion so hölzern kam, dann das war so, ja, ich freue mich total, wenn du glücklich bist. So.
Ja. Das habe ich mich auch gefragt, wie sehr sie das wurmt jetzt, diese ganze Geschichte hier.
Ich meine, sie hatten ja einiges, was. Ja. Es gab ja für sie einiges, was sie wurmen konnte, mal wieder auch mit den anderen zwei, also Lonnie und auch hier Hirt und der dritte, den ich wieder vergessen habe, der ältere Herr, die ja da an diesem Axis-Projekt immer noch arbeiten, ne, wo sie ja auch irgendwie nicht so richtig die Finger von lassen kann.
Ja, und Hirt erzählt ja irgendwie nichts so richtig, ja.
Ja. Ja, nach dem Motto, die ist eh schon angepisst, als sie Gorman übernehmen musste, so.
Wo ich tatsächlich noch gespannt bin, ist so, ja, also wird es da noch eine Entwicklung geben, so eine Art, ne, so Cyril sieht die Wahrheit oder Cyril, also sieht die Wahrheit, was Dedra macht, oder sieht auch die Wahrheit hinter den Machenschaften des Imperiums, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass, auch wenn es vielleicht nur gespielt ist, aber dass Cyril schon einen Respekt hat für die Leute, die da unter ihm arbeiten. Also das sind seine Mitarbeiter. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er da irgendwie so ein gewisses Interesse und Verständnis für die hat. Weiß ich auch nicht. Also mal sehen, wo das alles noch hinführt. Ich finde aber auch interessant, zum Beispiel in dem Gespräch, in diesem Skype-Call da mit der Mutter, wo sie dann am Schluss zu ihm sagt, so, don't become too much of an individual.
Ja, das fand ich auch ein fantastischer Spruch von ihr.
Und das ist ja, also er stand so sein Leben lang unter der Fuchtel seiner Mutter, ist von ihr manipuliert worden, ist von ihr kritisiert worden. Und jetzt emanzipiert er sich irgendwie von ihr. Also er wird tatsächlich irgendwie ein Individuum. Und gleichzeitig geht er halt von innerhalb dieser, oder Teil dieser Emanzipation von seiner Mutter ist halt gleichzeitig so in die nächste Abhängigkeit oder in die nächste manipulative Beziehung zu gehen, nämlich mit Dedra. Und auch da ist halt die Frage, wird er sich da auch noch emanzipieren? Wird er sich auch noch vom Imperium irgendwie emanzipieren? Oder wird ihm das nicht mehr vergönnt sein?
Das ist allerdings eine wirklich interessante Frage, weil auch gerade dieses ganze Gespräch, und ich glaube, das ist doch auch die Eröffnung von Folge 4 direkt, ne? Dieses allein, don't become too much of an individual. Das ist ja eigentlich auch sein Problem auf Morlana gewesen, dass er sich da nicht eingliedern konnte in die Hackordnung und nicht tun konnte, was man ihm sagte. Und er die Weisung seines direkten Vorgesetzten ja als falsch empfunden hat, dass da alles unter den Teppich zu kehren und so. Und ich meine, er unterhält sich mit seiner Mutter ja auch über imperiale Propaganda in dem Gespräch. Und ich fand, das ist ein sehr kluger Kniff gewesen, um so ein bisschen dieses Thema der Gleichschaltung in so einer Diktatur aufs Tapet zu bringen. Weil schon klar wurde, die Mutter hat irgendwie versucht, ihn mit Gewalt, wenn nötig, da in dieses gleichgeschaltete System des Imperiums, wo ja, ne, wie gesagt, alles standardisiert ist, sie haben immerhin ein Büro der Standardisierung, ihn da so reinzupressen, und irgendwie so ganz will der Schuh nicht passen. Weil dafür hat er dann doch eine, in Anführungsstrichen, zu rebellische Ader, weil er da doch seinen Alleingang machen will und sich denkt, aber meine Intuition und so, ne?
Genau, und er ja auch. Jetzt auch wieder Staffel 1, ne, wo er dann seine Uniform ja auch ändert. Ne, dass er den Kragen höher macht oder so. Also, ne, er ändert seine Uniform auch also tatsächlich auf individuelle Weise, auch wenn die Mutter dann wieder sagt, dein Kragen ruft, ich bin ein Mann ohne Selbstbewusstsein oder was sie ihm da an den Kopf wirft. Aber ja, genau. Ja. Aber das mit dieser Gleichschaltung finde ich einen total interessanten Punkt, weil wir ja gerade bei der Mutter auch diese Fernsehsendung da im Hintergrund sehen. Also Cyril sagt ihr ja auch, du schaust zu viel Imperial News. Und dann schaut sie ja noch diese Talkshow da mit Mofti und Toffi oder Moffi und Toffi oder wie sie heißt.
Hat ja also für mich sah das sehr Hunger Games-esque aus, wie wir das gesehen haben, mit diesen rosa Perücken und so. Mhm. Aber ich meine, die Metapher dient sich ja an, so ein bisschen diese römische, spätrömische Dekadenz irgendwie zu zeigen, gerade wenn es um Coruscant und den Senat und den Imperator/Kaiser geht.
Ja.
Also die Parallelen sind ja recht offensichtlich in der Staatsführung.
Und diese Dekadenz nehmen, also das hat man ja sogar in gewissen Ralph McQuarrie-Zeichnungen auch schon gesehen, da wo du den Imperator mit irgendwelchen Senatoren oder Handlangern siehst, die finde ich auch so ein bisschen in diese dekadente Richtung gehen und so. Naja, und da dieses Daytime-TV, ja, die da irgendwie über die, es geht ja um diese Senate Investiture, also diese Amtseinführung im Senat, ne, was sie dann Vesti Week nennen. Und so, also sind halt so irgendwie so diese, so
fantastisch.
Die Politik wird so zum Entertainment und es ist High Society und die Klatschspalten und so. Und irgendwie eben, ja klar, ne, so diese Verharmlosung all dessen, was da passiert. Das wird hier nochmal irgendwie so als auf ganz, so nebenher irgendwie nochmal erzählt. Also hier die Propaganda ist da schon am Laufen. Und dann sieht man noch Bix, die dann halt auch diese Sendung hat und davor schläft, also so eingeschläfert von diesen Sendungen, so das Opium für das Volk.
Deswegen, ich bin aber, wie gesagt, bei Cyril extremst gespannt, weil er sich in die eine oder die andere Richtung entwickeln kann. Ich kann total glaubhaft ein Ende sehen, wo er zum Beispiel eher mit einer Dedra in Konflikt kommt und ich sag jetzt mal, sie muss ihn beseitigen, weil er zu einer Bürde wird. Ich kann aber auch total ein Ende sehen, in dem er dann doch sieht, weil er ja nicht kommen sieht, was da für Grausamkeiten noch auf Gorman noch verübt werden. Ich hoffe, der Satz hat Sinn ergeben.
Ja, ja.
Dass er davon dann doch mal wachgerüttelt wird, wem er da eigentlich geholfen hat. Weil er hat ja de facto, zumindest kam es mir nicht so vor in diesen 3 Folgen, wirkliche Antipathien gegen irgendwen. Also wenn überhaupt, verhalten sich doch auch die Leute von der Gorman Front ihm gegenüber ja eher so herzlich und willkommen und so, du hast von uns nichts zu befürchten. Also das sind wahrscheinlich die ersten Menschen seit Gott weiß wie vielen Jahren, die der arme Mann trifft, die ihn nicht unter Druck setzen oder manipulieren aktiv. Also ich kann es beides sehen. Ich bin gespannt, welche Route sie nehmen oder ob sie noch eine geheime dritte Option finden.
Mhm. Ja, genau. Also Antipathien, nee, ich glaube auch nicht. Ne? Also es ist halt so, ne, dieses tatsächlich, ne, als er merkt, dass der Pater Gas ihn lobt und so, und dieses ist der beste Tag in meinem Leben, ich glaube, das meint er tatsächlich total ernst. Und dass da jetzt ein Vorgesetzter, der irgendwie relativ hoch ist, irgendwie sagt, dass er seine Sache gut gemacht hat, das gibt ihm halt eine Bestätigung, die er zu Hause durch seine Mutter nie bekommen hat und durch Onkel Harlow. Und ja, also vielleicht geht's einfach um diese Anerkennung, Bestätigung. Jemand klopft ihm auf die Schulter, das hast du gut gemacht. Und um mehr geht's ihm da eigentlich gar nicht.
Hm. Ja. Ja, das würde ich auch so unterschreiben, als dass das so sein, sag ich mal, psychischer Dreh- und Angelpunkt halt irgendwie ist. Einmal die Kritik seiner Mutter zu vermeiden und auf der anderen Seite halt irgendwie, ja, ich glaube, dieses Lob von außen sich abzuholen, damit er sich halt auch selber für jemand Wertvolles erachten kann. Also weil jemand, der so auf Validierung von außen aus ist, der hat ja meistens eher ein, sag ich mal, kleineres Selbstwertgefühl. Hm. Weil je mehr du von dir selber hältst, desto weniger brauchst du ja die Zustimmung von anderen. So nach dem Motto, ja, das hast du aber fein gemacht. Ne? Also, und das macht ihn halt auch so manipulierbar. Fürchte ich.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig macht es ihn deswegen auch spannend als Figur gerade.
Ja. Ja, mal sehen. Also was, wo uns das hinführt. What's the endgame mit Cyril? und das.
Oh mein. Um frei Luthen zu zitieren.
Genau, und gleichzeitig, ja, vielleicht eine harte Wendung zu Luthen auch hinzuführen. What's the endgame? Fragt sich Luthen halt auch, als Lonnie ihm dann erzählt, dass Daedra jetzt Gorman beaufsichtigt. Und das heißt, Luthen bekommt's da jetzt erst mit. Okay, Daedra Miro ist jetzt auf einmal für Gorman zuständig und er hat halt gleich das richtige Gefühl, ne? Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Und was steckt denn da dahinter? Und wir wissen es natürlich. Also, ne, wir nähern uns immer mehr dem Todesstern und Rogue One. Und so langsam werden diese Informationen dann vermutlich auch zu Luthen durchsickern. Aber er ist halt noch nicht ganz da. Und genau, jetzt ist er erstmal damit beschäftigt, Schadensbegrenzung zu betreiben eigentlich in dieser Folge, also beziehungsweise Claire, nämlich diese Wanze da beim Skalden zu entfernen. Was da jetzt eigentlich wieder, ne? Luthen, Claire in dem Story-Ding. Wir haben jetzt Luthen schon öfters erwähnt im Zusammenhang mit Cassian und Bix. Und Luthen ist halt so der Fädenzieher. Die aktivere ist dann hier jetzt eigentlich Claire von diesem Paar oder von diesem Gespann.
Was ist denn dein Eindruck, wie es um Luthen bestellt ist? Weil ich ja ehrlicherweise ganz spannend fand, dass er, wie gesagt, meistens so gezeichnet wird. Das war ein langer Tag. Gezeichnet wird als Figur, als wäre er halt so die Spinne in ihrem Netz, ne, die so im Geheimen die Fäden zieht und dann hier einen kleinen Gefallen irgendwie jemandem leistet und da mal jemanden hinschickt und da mal was organisiert und so. Und ansonsten halt ja diese Scheinidentität des Antiquitätenhändlers pflegt. Aber dass da jetzt in diesen drei Folgen durchaus so ein bisschen die Risse in der Fassade auch mal auftauchten, weil er, glaube ich, selber nicht absehen kann, dass wenn du halt irgendwann dein Netzwerk aus Agenten und auch all diesen Dingen, die du aufgebaut hast, wenn das eine gewisse kritische Masse erreicht, du das alleine wahrscheinlich auch gar nicht mehr gemanagt bekommst und entsprechend die Wahrscheinlichkeit für Fehler, wie zum Beispiel die Sache mit der Wanze, immer wahrscheinlicher wird. Also das war zumindest das, was ich an dem Plot am spannendsten fand. Also abgesehen davon, dass diese Party mal wieder wunderschön inszeniert war, aber wir hatten ja erst in Folge 3 eine große Feier. Was war denn da dein Eindruck bei den beiden oder was ist bei dir im Gedächtnis geblieben?
Also zum Ersten finde ich total toll, wie wir jetzt noch so ein bisschen mehr mitbekommen, wie er eigentlich in dieser High Society ein- und ausgeht. Ne? Also er ist da bei Mon Mothma auf der, ja, auf der Hochzeit. Er hat diese Statue da organisiert und jetzt ist er bei Skaldin und kennt offensichtlich Krennic und ist da, geht da irgendwie ein und aus und ja, Luthen, der Antiquitätenhändler irgendwie, der ist einfach bekannt auf Coruscant und den kennt man in dieser Gesellschaft, in der High Society, wie auch immer das jetzt nennen mag. Und ich finde es super. Und ich finde, da kann man kann sich da so richtig vorstellen, na, auch wenn wir wieder jetzt hier so Rebel Alliance Sourcebook von dem Roleplaying Game damals anschaut, nicht, dass da jetzt Luthen Rael damals vorkam, aber so, dass man, dass da irgendwie sowas in einem Satz irgendwie geschrieben stünde, ne, es gab da einen Antiquitätenhändler, der ist in der High Society ein- und ausgegangen und war im Geheimen einer der Fädenzieher der frühen Rebellenallianz. Nur so in so 2-3 Sätzen kann ich mir total gut vorstellen. Und dass du diese Figur jetzt hier so zu sehen bekommst und wie der tatsächlich in dieser High Society ein- und ausgeht, finde ich total cool irgendwie. Und genau. Und ansonsten, ja, also du hast natürlich total recht. Also dieses ganze Ding da mit, na, dass er das Gefühl hat, er hat keine Kontrolle mehr. Und er sagt ja auch, es sind so viele Nachrichten, die irgendwie hier hin und her fliegen und wir ertrinken darin und wir können es nicht mehr kontrollieren. Was in gewisser Weise vielleicht auch mit der Fehler eben von Claire ist, die wir ja auch so, man sieht sie ja, sie ist ja wie so ein DJ an diesem Funkpult da, ne? Also so wie so ein DJ-Pult und die, ich glaube, die zweite Folge von diesen dreien ist es ja auch die mit diesem ganzen Funk- und Radiosprüchen irgendwie so anfängt, ne? Wo man sie dann auch so sieht, da dreht sie rum und dann steckt sie den Stecker da rum und es ist wirklich so, sie orchestriert das irgendwie alles, aber gleichzeitig verliert sie halt so ein bisschen die Kontrolle und genau, und das ist ja das, was er so, also er diese vermeidbaren Fehler möchte er ja unbedingt ausmerzen und ich auch da wieder mal sehen, also passiert halt irgendwann jetzt noch ein Fehler, der fatal ist, ne, wo er dann aufgrund irgendeiner Unvorsichtigkeit, aufgrund irgendeiner kleinen Unachtsamkeit dann halt wirklich jetzt kolossal scheitert und auffliegt. Mal sehen. Oder eben, ob es eben dieses Thema ist, dass er halt letztendlich total skrupellos ist. Und er hat ja er hat nochmal so ein kleines Echo, ne, sein großer Monolog da am Ende von Staffel 1. Er sagt jetzt ja auch nochmal, als Bix ihn, glaube ich, fragt, so will it ever end? Wo er dann sagt, ja, es wird enden, or we will die trying. Also so dieser Fatalismus, so, ne, wir kämpfen jetzt und entweder gewinnen wir oder wir sterben halt dabei. Und ja, und du hast halt bei ihm so das Gefühl, dass ihm im Grunde kein Individuum irgendwie wichtig ist, sondern alles sind Schachfiguren, die geopfert werden können. Und dem steht halt Cassian gegenüber, der sehr wohl auf Beziehungen Wert legt und dem eben Beziehungen und Freundschaften und Liebschaften extrem wichtig sind. Und vielleicht ist auch das, woran Luthen letztendlich scheitert. Mal sehen.
Ich meine, es ist immer fantastisch, auch Stellan Skarsgård in dieser Rolle zu sehen. und wie nahtlos der halt einmal diesen kaltblütigen Strippenzieher spielt und dann, wenn er auch diese fantastische Perücke aufhat als Antiquitätenhändler, wie er sich dann auf dieser Party gibt als dieser, ja, bisschen schmierige, aber irgendwie wortgewandte Typ, der dann da halt die Senatoren oder was da irgendwie so rumsprang, die High Society so um den Finger wickelt. Also diese Szene mit dem Ring, so nach dem Motto, wo ja dann der Typ zu ihm sagt, von wegen, was, und das trägst du hier draußen? So, ich habe gehofft, einer von euch Gaunern kauft mir das Ding ab, so nach dem Motto.
Ja, ja, ja.
Es ist einfach fantastisch, dabei zuzugucken, wie er das macht. Ja, auch ich bin gespannt, wie gesagt, wo sich seine und Claires Beziehung so ein bisschen hinentwickelt, weil das ja immer so ein bisschen diesen Eindruck erweckt, als ob die zwei zwar ähnliche Ziele und einen ähnlichen, sage ich mal, moralischen Kompass haben, aber das komplett unterschiedlich angehen, weil ja, das mit der Bedienung von diesen Kommunikationskanälen und so, das kam ja auch schon des Öfteren vor, das wirkt bei ihr mittlerweile schon fast obsessiv, so. Aus irgendeinem Grund musste ich gerade an eine Sache denken, die Saul Guerrero ja auch in der Zwischenzeit sagt, mit diesem von wegen, we will probably all die before the Republic comes back and yet here we are. So, dass irgendwie immer über dieser Serie generell die Frage im Raume schwebt, wer schafft es eigentlich über, ich sag mal, die Ziellinie, die da ist, Rogue One / die Schlacht von Yavin, und wer nicht? Also wen verliert man eigentlich noch in diesem sich immer weiter zuspitzenden Kampf? Weil ich auch da zum Beispiel mich das sehr interessieren würde, ob ein Luthen zum Beispiel stirbt, ob er sich für die Sache opfert oder eben, wie du schon sagtest, irgendein total banaler Fehler am Ende ihn ans Messer liefert oder irgendwie so eine Geschichte. Und wie er dann damit umgeht. Weil jetzt gerade sitzt er zwar noch relativ bequem, aber es ist schon schön zu sehen, dass er zunehmend Probleme hat, diesen Informationsfluss zu handeln, was auch wiederum schön konterkariert wird mit dem ISB, die anscheinend zu viele Leute verhaften und die nicht alle rechtzeitig verhören können.
Ja.
Also, dass man schon so dieses unterschwellige Gefühl hat, okay, die Lage spitzt sich langsam zu. Ich hoffe nur, dass sie jetzt halt in den nächsten 3 Folgen ein bisschen mehr auf die Tube drücken. So, was das angeht. Also, dass dann noch ein bisschen mehr Dringlichkeit passiert, weil ehrlicherweise diese Geschichte mit dem Hörgerät, oder nicht Hörgerät, mit der Wanze in diesem Kodex, in diesem Artefakt, das fühlte sich, ich will nicht sagen, nicht organisch an, aber das war so dieses, okay, das passiert jetzt, weil es irgendwie passieren muss, um diese Szene zu orchestrieren, wo dann auch Krennic auftaucht und Mon Mothma und all diese Geschichten. Aber nicht, weil das jetzt den Plot in irgendeiner Weise überragend vorangebracht hat. Also die erfahren ja auf dieser Party zum Beispiel auch nichts, das jetzt irgendwie völlig weltbewegende neue Information wäre.
Nee, aber sag mal, es ist halt eine Nahtoderfahrung für ihre Tarnung. Also vielleicht sind sie noch nie so nah dran gewesen, da tatsächlich aufzufliegen. Und Claire sagt ja auch so, wir müssen vorbereitet sein. Also ne, unsere ganze Deckung hier aufzugeben und halt ähnlich wie Cassian und Bix in den Untergrund zu gehen und halt irgendwie von Planet zu Planet, von Safehouse zu Safehouse irgendwie zu fliehen oder halt letztendlich wie Mon Mothma, die dann halt auch Rückkehr der Jedi-Ritter halt irgendwann auf einem Rebellenkreuzer auftaucht und vielleicht da halt auch einfach jetzt ist. Und genau. Ja, und Luthen, mal sehen, ich befürchte, so, was du jetzt auch schon gesagt hast mit dem Bodycount, wir haben jetzt, Brazo ist schon draufgegangen, und jetzt Cinta, auch beim Aldani-Arc damals waren sie auch nicht gerade zimperlich, was die Teilnehmer dieser Heist-Gruppe da anging. Und gut, ne, wir wissen im Grunde halt, dass zumindest, also von den Leuten, die jetzt bis Rogue One überleben. Das sind halt Krennic und Cassian, Mon Mothma. Und alle anderen sind im Grunde Abschusskandidaten dadurch. Ne? Also klar könnte man sich vorstellen, dass Bix noch irgendwo weiter existiert und dass die entweder wieder auf irgendeinen Getreideplaneten flüchtet und inkognito lebt und bei Luthen könnte es genauso sein und bei Kleya auch. Ja, oder man sagt halt, nee, die tauchen, ich meine, die tauchen halt nicht auf in dem Rest von Star Wars, weil die halt nicht mehr da sind. Also, ja, mal sehen. Also das könnten noch ein paar schwere Episoden werden.
Mal sehen, vielleicht ist es am Ende alles gar nicht so schlimm, aber ich finde es auch ehrlicherweise gerade in so einem Franchise wie Star Wars ein bisschen erfrischend, dass nicht alle die berühmt-berüchtigte Plot-Armor haben. Also, dass du weißt, so die können einfach nicht sterben, weil sie sind die Helden oder so. Mhm, oder die müssen noch bis da und dahin überleben. Weil ja, wie du schon sagtest, da sind halt ne Mon Mothma, Bail Organa, Saw Gerrera, also die Leute, die man schon aus Rogue One kennt, die werden es wahrscheinlich, oder rein narrativ müssen die es schaffen. Aber die Menge an Figuren, die nicht sicher sind im Überleben, ist schon beeindruckend hoch.
Ja, ja.
Also das gilt auch für Cyril und Dedra zum Beispiel. Also
stimmt, ja, genau.
Also wer weiß, ob die nicht dann, keine Ahnung, weil Gorman irgendwie dann doch ein Desaster war, vor das Kriegsgericht kommt oder was Gott weiß der Kuckuck, was da jetzt noch passiert. Aber ja, in 2 Tagen unserer Zeitrechnung wissen wir mehr.
Ja, also noch nicht alles, aber mehr. Genau. Ja, dann jetzt haben wir noch, genau, ein Opfer haben wir noch zu betrauern, nämlich Cinta. Also wir haben jetzt, wir haben auch schon kurz drüber geredet, aber Val taucht dann am Schluss auf Gorman auf, nimmt die Rolle von Cassian ein, stellt auch einen gewissen Kontrast zu Cassian jetzt dar, ne, weil sie führt tatsächlich einfach aus. Sie fragt nicht, sie macht. Während Cassian immer derjenige ist, der dann sagt so, ne, ich bin raus aus der Nummer, ich glaube da nicht dran, also mache ich es auch nicht. Und ist ja dieser Kontrast, was wir eingangs schon gesagt hatten, dass Val und Cinta so als Paar so einen Gegenentwurf zu Cassian und Bix darstellen, weil wie Cinta sagt, wir sind separat mehr wert als zusammen. Und eben die Frage ist, warum ist das bei Cassian und Bix eigentlich anders? Trotzdem, also ich finde es, also mich hat es wahnsinnig berührt, diese Begegnung zwischen den beiden. Die Tragik und die Trauer hier wieder.
Und, ja, ich sagte schon, die Schauspielerin hat einen fantastischen Job gemacht in ihrer Abschlussrede. Aber bitte fahre fort.
Ja, nee. Also ich glaube, diese Abschlussrede ist tatsächlich auch so, ist vielleicht für mich doch auch so ein Monolog hier in diesem Arc, wo ich auch sage, okay, der reiht sich schon ein. Auch wenn er sehr kurz ist, aber es reiht sich für mich schon ein in die großen Monologe dieser Serie. Und so dieses She Was a Miracle, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe und auch gleich beim zweiten Mal wieder, also da, ja, das, also wer da hart bleibt, ist aus Stein.
Dann bin ich, will nicht sagen, dass ich dabei hart geblieben bin. Ich weiß auch, dass ich es beim ersten Mal gucken nicht forciert fand. Es war so, ich meine, die ganze Liebesgeschichte von den beiden ist so sporadisch immer nur mal wieder in der Serie drin, dass ja, ich mich schon gefreut habe, dass die so diesen Moment des Abschlusses miteinander hatten und sich nochmal aussprechen konnten und so weiter. Aber gemessen daran, wie man Cinta mehr oder weniger verlassen hat, dann hin zu diesem, ja, ich hatte einen Unfall und mir geht's voll schlecht und überhaupt und ich bin irgendwie so eine gebrochene Frau. Das war irgendwie so ein Bruch in meinem Kopf zumindest beim ersten Mal gucken, dass ich dachte so, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, so. Und aber auch in dem Moment, in dem die beiden sich halt miteinander aussprechen und sich versöhnen und wieder zueinander finden, dass ich dachte so, ja, eine von euch beiden stirbt hier noch, also in dieser Folge. Wer ist es denn am Ende? Aber ja, die Art, wie Sita stirbt, ist halt auch einfach so absolut räudig. Also das, also nicht mal von irgendeinem Sturmtruppler erschossen, sondern einfach weil ein Idiot einen Blaster zu einer Party mitgebracht hat, zu der er keinen Blaster mitbringen sollte. Deswegen ist, also, ja, ich sag mal, rundum beschissene Situation. Aber eben halt auch schön auf so einer persönlichen Ebene erzählt, dieses so, ja, du kannst halt, wenn du dich der Rebellion anschließt, auch die eigenen Leute aus Versehen umbringen. Und nicht nur deine Feinde. und was das mit dir macht, sozusagen. Also was da auf deinem Gewissen dann ruht.
Ja, ja.
Wenn das passiert. Deswegen, ja, bitter halt, ne? Also deswegen ich auch da, man weiß jetzt ja nicht, weil auch Mon Mothma ja zu Luthen sagt so von wegen, hey, ne, ich sag meiner Cousine mal, sie soll sich mal wieder bei mir melden, ich mach mir Sorgen um sie. Also, dass ich das auch dieses Gefühl hatte von, ob ihr zwei euch nochmal wiederseht, das gucken wir dann mal.
Ja,
was man sich im Writers Room ausgedacht hat.
Ja, also ich bin ja auch echt Team Val irgendwie und oh Gott, also ich hoffe auch, dass sie es irgendwie machen wird. Mal schauen, dass sie es überlebt. Aber ja, ich meine, auch sie ist natürlich eine, die prädestiniert für den Opfertod ist. Und ja, also auch hier wieder, wir hatten diesen Brazzo-Moment letztes Mal, wo ich auch gesagt habe, oh Gott, irgendwie so sang- und klanglos. Und hier ist es jetzt tatsächlich sang- und klanglos und also so unnötig und klanglos tatsächlich in diesem Falle tatsächlich, weil so, ich finde es auch ganz eindrücklich, wie auf einmal die Musik aufhört. Also du hast ganz viel eigentlich immer Soundtrack und so und in dieser Szene auf einmal ist einfach überhaupt keine Musik zu hören für eine gewisse Zeit, dann setzt sie doch wieder ein. Und ja, also finde ich irgendwie sehr eindrücklich und tatsächlich dieses Mann, war das jetzt unnötig und auch hier wieder jetzt, ne, so, ich hatte beim letzten Mal drüber geredet, so dass ich halt irgendwann die Leute dann schon fragen, ne, so wenn ich die ganzen Leute verliere, die ich liebe, so wofür kämpfe ich dann überhaupt? Und jetzt ist halt Val auch irgendwie an diesem Punkt angekommen. Wobei Val jetzt vielleicht schon auch noch mehr Überzeugungstäterin für die Sache der Rebellion ist. Aber mal sehen, was das mit ihr jetzt macht.
Ja, absolut das und vor allen Dingen auch, was das mit ihrer Beziehung zu Luthen macht, ne? Also, der sie und Cinta ja auch recht bewusst voneinander ferngehalten hat, so wie das bisher gezeichnet wurde. Und ihr damit ja auch ein großes Stück Glück verwehrt hat, sage ich jetzt mal. Stürzt sie sich jetzt noch mehr da hinein in den Kampf der Rebellion oder ist sie so voller Verbitterung, dass sie ihm sogar Steine in den Weg legt? Ne? Also
ja, und letztendlich ist es ja auch wieder, ne, sie wurde auf diese Mission geschickt, wo Cassian eigentlich schon gesagt hat, so, nee, die sind nicht bereit, sollte man nicht
lass
tun.
Mal, ja.
Und also vielleicht ist es auch das, ne, wir haben jetzt so von Fehlern von Luthen geredet und so, vielleicht bringt letztendlich Val Luthen um, ne, weil, und vielleicht ist der Fehler tatsächlich von Luthen einfach, die Menschen nicht als Menschen gesehen zu haben und dass genau eben das in Form von Val dann zu Verhängnis werden wird. Mal sehen.
Ja, spannend. Eine abschließende Frage muss ich aber noch stellen, weil wir hatten es eigentlich nicht auf der Agenda für heute, aber wie fandest du überhaupt dieses ganze Setup mit der Gorman Front? Weil ich ehrlicherweise, also ich bin ein großer Fan von diesem Space French, das die sprechen. Also,
ja.
Das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, zumindest so bewusst, dass es mir im Kopf geblieben ist, dass ich so eine fingierte außerirdische Sprache gehört habe, die sich dermaßen nach Französisch anhörte wie das. Aber auch der ganze Eindruck, den ich von denen hatte, also in ihren Klamotten, in der Art, wie sie gestylt sind, dieses Paris der 20er Jahre mäßig, auch dieses ganze Fashion-Thema, was einfach so total wild ist in dem Zusammenhang, ehrlicherweise, dass auch Kässchen sich da als Fashion-Designer verkleiden muss und sowas. Aber das ist auch so ein bisschen so was von der französischen Résistance halt hatte, so von der echten, die es halt gab. Und ich ehrlicherweise auch ganz diesen, also den Rylance an sich, hieß er denn mit Vornamen Carol, glaube ich, Carol Rylance, spannend fand, weil er von Luthen so dargestellt wird als so, ja, das ist halt noch so ein High-Society-Dödel, der das jetzt halt so lange ausgesessen hat, bis es ihm selber wehtut quasi und jetzt will er was machen. Aber so wirkte er in den Szenen mit Cassian, finde ich nicht. Dafür war der schon zu sehr, ne, auch was du meintest mit dem, ach, so ein Revolutionär bist du aber auch nicht, ne? Deswegen, wenn Gorman weiterhin eine Rolle spielen sollte in der Serie, was mich sehr wundern würde, wenn es das nicht täte, bin ich auch gespannt, was mit denen noch passiert, ehrlicherweise. Also werden die ausgelöscht, werden die noch weiter radikalisiert, tun die sich mit einem Saw Gerrera zusammen oder. Also, weil es ist ja schon klar, die brauchen Verstärkung in irgendeiner Art und Weise, weil die es da alleine vor Ort nicht gebacken gekriegt haben.
Ja. Also, ich finde zum einen das mit diesem Space French und dem ganzen Design und dem Hintergrund von Gorman wieder ganz toll, wie viel Aufwand hier ins Worldbuilding gesteckt wurde. Dass man, ne, also man macht sich da die Mühe, diese Fake Französischsprache sich auszudenken, wo man tatsächlich mal mit einem Franzosen sprechen müsste, so erkennt man da vielleicht einzelne Wörter oder ist das einfach nur je, re, re, und klingt halt irgendwie französisch. Kann ich schlecht einschätzen. Aber trotzdem, ne, dass man sich hier hingesetzt hat und eben wirklich eine Sprache entwickelt hat, wo ich mir relativ sicher bin, dass da halt irgendein Linguist dahinter stand, der tatsächlich die Aufgabe hat, so jetzt entwickel mal eine ganze Sprache, die soll nach Französisch klingen und in sich irgendwie eine gewisse Logik haben und so. Also ich glaube, dass man da wirklich einen ziemlichen Aufwand betrieben hat. Und das finde ich halt schon geil irgendwie. Also ne, das ist dann der Planet. Wir haben jetzt ne, auch wieder Nakina 5 mit diesem krassen Gefängnis, was irgendwie saugeil ausgedacht war. Wir haben Aldani mit dem Eye of Aldani, was auch irgendwie saugeil war. Und wir haben hier diesen Fashion-Planeten mit French Resistance und einer ganzen Sprache, die irgendwie nach Französisch klingt. Also schon eigentlich auch wieder ein geiles Setpiece irgendwie. Und ich habe so, ich habe ja vorhin schon gesagt, so auf der anderen Seite reicht's mir jetzt auch fast schon wieder. Also ich würde jetzt eigentlich ganz gern wieder andere Sachen sehen, weil letztendlich, also so sehr ich das feier, dass man jetzt hier, man hat ja offensichtlich diesen Monument Plaza nachgebaut, das als echte Kulisse eben wie Ferrix auch gebaut wurde in Staffel 1. Und man hat so ein paar Straßen gebaut und so. Aber letztendlich, was wir damals so bei Book of Boba Fett über Mos Espa und so gesagt haben, da hast du halt irgendwie zwei Kulissen, die eine Straße rauf und die andere runter. Also wenn man mal ganz ehrlich ist es schon auch so, ne? Du hast halt diesen Monument Plaza, wo sich irgendwie so alles abspielt. Ne? Da ist dieses Café, wo sie sich treffen. Da ist dann das Hotel. Da ist das Büro vom Cyril. Alles spielt da. Und dann hat man halt noch die andere Straße gebaut, wo sie diesen Heist dann durchführen. Und dann gibt's irgendwann mal so eine Totale am Ende, wo die Kamera nach diesem Heist so nach oben geht, wo du dann diesen Fluss noch so siehst und wo du eben siehst, wie sie dann auf so einer Parallelstraße entkommen. Das ist aber so fast der einzige Shot, abgesehen von dem allerersten Shot, wo du diese sternförmigen Mauern siehst, wo du mal so ein bisschen eine Totale oder ein bisschen was Größeres siehst. Und deswegen habe ich so das Gefühl, so eigentlich hat man jetzt von Gorman auch schon wieder genug gesehen. Also ich möchte jetzt nicht nochmal irgendwie 3 Folgen haben, wo man wieder auf dem Monument Plaza ist die ganze Zeit. Also wenn Gorman, dann aber bitte zeigt nochmal ein bisschen was anderes. Also das ist so der Teil in mir, der jetzt sagt so, vielleicht zeigt er jetzt doch lieber wieder was anderes. Mal sehen. Mm. Wobei natürlich diese ganze Gorman-Geschichte und Daedra und Cyril, das ist noch nicht zu Ende erzählt. Also das, vielleicht gehen wir jetzt tatsächlich im nächsten Story-Arc nochmal irgendwo anders hin. Gibt ja noch so ein paar offene Fragen auch. Also wir wissen ja eigentlich, dass wir eventuell K2SO nochmal zu sehen bekommen. Die Frage ist, ob wir Kino Loy nochmal, I Can't Swim, nochmal zu sehen bekommen, ob wir Melky nochmal zu sehen bekommen, den Mitinsassen aus Narkina, der dann auch in Rogue One nochmal auftauchen wird als Rebellensoldat. Also sind das alles Kandidaten, die jetzt vielleicht im nächsten Arc irgendwie auftauchen und dann geht's in den letzten 3 Folgen nochmal zurück nach Gorman? Mal sehen. Also ich bin dann so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Bewunderung für das, was sie jetzt hier gemacht haben und ja, mir reicht's jetzt auch wieder mit dem, was ich gesehen habe.
Ja, sie müssen es, glaube ich, ein bisschen würzen, damit man sich nicht satt dran gesehen hat, weil ja, interessanterweise, und ich meine, das ist ja bei den allermeisten Geschichten so beim ISB oder so, da, die haben auch nur die gleichen 2 Gänge und dieser eine Konferenzraum, in dem sie sich treffen. Gefühl zumindest, aber also da fällt es nicht so auf. In Gorman war es durchaus, dass ich auch dachte, okay, sie hatten diese eine krasse Plaza, die sie gebaut haben. Und wie gesagt, das will ich gar nicht aussprechen, das ist alles wunderhübsch geworden. Mhm, ne? Also das, wie gesagt, Concept Art 1 mit Sternchen mal wieder. Aber ja, dass ich dann auch dachte irgendwann so, weil man halt eben auch sehr viel Zeit in diesen 3 Folgen auf und um Gorman und mit dieser Kultur und so verbracht hat, während sich andere Plots, die man auch interessant findet, nicht so richtig vorwärts bewegt haben. Mhm. Also ich dachte so, ja, das kann man gerne noch ein bisschen anders zusammenmischen in den nächsten 3 Episoden gerne.
Ja, ja.
Aber theoretisch, wie gesagt, also ich bin eh gespannt damit. Ich bin sehr gespannt, wo sie damit hinwollen, auch diese ganzen unterschiedlichen Rebellengruppierungen zu präsentieren. Also auch mit der Maya Pay Brigade war es ja in den ersten 3 Folgen. Dann haben wir halt Saw, dann haben wir jetzt die Gorman Front und so weiter und so fort. Also irgendwie müssen die ja auch mal alle zueinander finden. So. In ihrer Unterschiedlichkeit. Also Saw außen vor, weil wir wissen ja, dass der keinen Bock hat mitzumachen, aber ja, dass es da irgendwo dieses vereinende Element geben muss, weil jetzt gerade ist es ja noch immer so ein bisschen, ja, abhängig davon, wie sinnvoll jemand es findet, ob er sich da involviert oder nicht. Also da gibt es ja noch nicht so diesen einen gemeinsamen Kampf sozusagen.
Ja, ja.
Und der muss ja demnächst einfach mal passieren, jetzt in den nächsten 6 Folgen.
Wobei der ja auch, also selbst in Rogue One ist ja auch noch, herrscht ja noch eine ganz große Uneinigkeit zwischen den diversen Gruppen. Ja, also mal sehen. Also ich jetzt, also so, ich glaube, es haben sich ja jetzt schon auch so ein paar Dinge bewahrheitet oder so ein paar offene Fragen, die wir das letzte Mal haben, haben sich geklärt. Wir hatten uns zum Beispiel gefragt, ob Bix eigentlich nochmal jetzt ihren Plot wiederholt, dass sie sich schon wieder versteckt. Das ist irgendwie beantwortet worden. Wir haben die Frage, sehen wir B2EMO nochmal, zumindest temporär. Nee, er hat ihn jetzt nicht erstmal wieder mit nach Coruscant genommen. Wir hatten uns auch beim letzten Mal darüber unterhalten, inwieweit diese die Plots auch so sein werden, dass wir eigentlich immer so vier Hauptcharaktere haben werden, denen wir halt irgendwie folgen. Jetzt sind es eher noch mehr geworden, weil Saw Gerrera jetzt doch nochmal dazu kam und Val hat nochmal eine größere Rolle gespielt und Claire kam nochmal irgendwie ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Aber trotzdem, es war schon so, dass wir im Grunde all diesen Figuren irgendwie folgen und das aber doch wieder irgendwie so ein größerer Arc ist, der alles zusammenbildet, bindet. Also hier war es jetzt dann schon, sag mal, der Gorman-Arc. So, und da und jetzt wiederum bin ich gespannt für die nächsten zwei Arcs, inwieweit jetzt halt doch wieder, wir hatten jetzt den Mon Mothma Wedding Arc, wir haben den Gorman Arc, inwieweit jetzt doch wieder zwei relativ separate Arcs kommen, die vielleicht mit Gorman, tja, gar nicht mehr so viel zu tun haben. Aber mal sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil wir halt immer damit rechnen müssen, okay, es gibt diesen Zeitsprung von einem Jahr. Da werden halt einfach viele Dinge notwendigerweise nicht auserzählt. So.
Ja.
Und da sie jetzt mit Gorman oder mit der Art, wie sie Gorman ausgestaltet haben, in eine Richtung gegangen sind, die ich nicht erwartet habe am Anfang, unterstelle ich denen einfach mal, dass sie auch einfach jetzt ganz woanders hingehen und sagen, apropos hier Gorman, völlige Katastrophe gewesen, das hat sich so und so zugespitzt. Und das war's dann. Dann ist dieses Kapitel abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe klar meine Wünsche an die Serie, wie halt jetzt zum Beispiel, wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre es fantastisch, dass man halt so ein bisschen mehr noch Politthriller um Mon Mothma bekommt und wie die dann halt endlich mal in den Untergrund abtaucht und so. Aber ansonsten würde ich sagen, ich lasse mich mal überraschen von dem, was da kommt. Und wenn ich das dann, also erstmal, ich hatte die Motivation, diese drei Folgen, obwohl sie mir im ersten Moment nicht gefallen, also oder so semi gut gefallen haben, ich hatte die Motivation, sie noch ein zweites Mal zu sehen. Mhm. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und fand das zweite Mal gucken auch dann irgendwie umso bereichernder. Deswegen bin ich erstmal sehr guter Dinge, was jetzt da als nächstes kommen wird.
Also ich bin mir sicher, ich werde tatsächlich am Mittwoch wieder um 5 Uhr morgens aufstehen und mir das alles gleich ganz genüsslich reinziehen. Und ich bin auch, ja, ich habe es jetzt, glaube ich, mindestens 15 Mal gesagt, sehr gespannt. Ja. Und freue mich sehr.
Man kann es immer noch mal sagen, das ist gar kein Problem. Also
In diesem Sinne werde ich jetzt, glaube ich, auch versuchen, hier dieses Ding, wie schon angekündigt, Vorspann davor, Abspann danach und dann das ungesehen zu veröffentlichen. Aber das werde ich wahrscheinlich morgen dann tun. Das gibt uns aber noch eine gewisse Zeit. Also euch gibt es Zeit, das hier noch angehört zu haben. Uns gibt es Zeit, noch etwas zu verschnaufen, bevor es jetzt am Mittwoch weitergeht. Und wir werden vermutlich diese Woche gleich schon wieder sprechen und wieder aufnehmen, dann zu den nächsten drei Folgen. Würde uns freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Gebt uns Feedback. Wir haben ein paar Fragen zum diesmaligen Format, zum ungeschnittenen Modus. Lasst von euch hören. Wird uns sehr freuen. Katharina, ich danke dir.
Es war mir ein Fest, Tobi. Und ich entschuldige mich für jedes einzelne Mal, dass ich dir aus Versehen ins Wort gefallen bin. Das ist der Enthusiasmus.
Das fällt mir gar nicht auf. Ich entschuldige mich für jedes einzelne und auch jegliches dir ins Wort fallen natürlich. Aber es war mir eine große Freude. Und wir hören uns schon sehr bald wieder. Bis dann.
Das machen wir.
Bis dann.
Tschüss.